Aber ich laufe jetzt schon.
Du läufst jetzt schon?
Was ist denn das?
Wo läufst du denn hin? Genau.
Ja, das, weißt du, Roland, das sagt man so, weißt du, so in der Podcaster-Sprache, das sagt man so, man läuft, wir laufen.
Ich kann dich jetzt echt, du hast es selber gesagt mit Prinzessin Leia. Ich hätte das wahrscheinlich, jetzt gucke ich dich die ganze Zeit an und denke, da sitzt Prinzessin Leia mit dem Bart und der Brille vor mir. Ja, die also, Hörer, die das jetzt nicht sehen können, genau, weil sie ja nur Hörer sind und ich sehe, gerät ein Kopfhörer auf. Ich glaube, es gibt, wir haben gerade ein Foto gemacht, das ich auch gerne
genau, das sind halt, die haben so riesige Kissen, die sind super, super bequem. Mhm. Aber man sieht halt aus wie Prinzessin Leia.
Nach einer Zeit, schon. Genau. Ja, kann man sonst auch mit Deo einreiben, die Kopfhörer. Deo? Irgendwie sowas. Ja, damit die nicht so stinken, wenn die jetzt voll geschwitzt sind. Kennst du das nicht, das Prinzip Deo?
Doch.
Manchmal frage ich mich, ob du das kennst, aber...
Nee, das kannst du nicht sagen. Ich schwitze nicht mehr.
Das stimmt, der Gerrit kann ja nicht schwitzen.
Also jedenfalls nicht mehr so wie, das ist so wie meine einzige Superkraft, die ich habe, dass ich nicht mehr so transpiriere. Mhm. Was aber auch ein Segen und ein Fluch gleichzeitig ist.
Ja, wir hatten das ja neulich, da mussten wir bisher fast
umfallen. Ja, genau, da bin ich echt fast, da waren wir wirklich nah dran.
Weil Schwitzen aber, ist ja gut.
Ja, Schwitzen ist super wichtig und...
außer man hat kein Deo.
Ich hatte, das haben wir jetzt aber nachfüllen lassen, also es ist alles wieder in Ordnung. Nein, das Deo nicht. Und vor allen Dingen die Kühlflüssigkeit von dem Auto.
Ach, von der Klimaanlage.
Von der Klimaanlage,
genau. Da muss ja, wenn jetzt, ich weiß ja nicht, wenn die Hörer das hören, weiß ich nicht.
Ja, ich hatte, wie gesagt, ich habe ja Probleme, so medizinisch gesehen, zu schwitzen. Ich schwitze nicht mehr so im Gesicht und am Kopf. Und dadurch überhitze ich unheimlich schnell. Und wir waren auf dem Rückweg von Köln. Und
bei 30 Grad im
Bei 30 Grad, einer von diesen super heißen Tagen. Und die Aircondition in unserem Wagen, die war halt defekt, da fehlte Kühlflüssigkeit. Und deswegen hitzte ich so richtig auf. Und ich merke das dann immer, wenn meine Fingerspitzen taub werden. Und wenn ich dann, wenn es anfängt zu kribbeln.
Bei 130 auf der Autobahn ist es.
Bei 130 auf der Autobahn, da habe ich dann echt gesagt, Roland, du musst jetzt fahren. So. Was aber auch ein Albtraum war, weil der Roland ist das nicht gewohnt, so ein schnelles Auto zu fahren.
Nee, das gar nicht. ja, so nach diesen bewusstseinserweiternden Informationen über unser spektakuläres, spannendes Leben, fangen wir einfach mal an.
Genau.
Und sagen herzlich willkommen zur Ausgabe 38 von Viele Wege führen nach Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gerrit Strebech.
Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir eigentlich hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
Und haben auch keine Antwort. Aber wir suchen ja überall nach welchen, zum Beispiel vor ein paar Wochen auf dem NCO Science Kongress in Berlin. Und davon erzähle ich euch gleich was. Aber erst noch ein paar Standardinfos für alle Hörer, wenn ihr uns erreichen wollt, wenn ihr uns Lob, Kritik, Tadel oder Themenvorschläge oder größere Bargeldsummen, ach nee, die kann man nicht so gut überweisen. Nee.
Ja, da noch nicht,
wir arbeiten dran. Nee, wenn ihr uns auf jeden Fall kontaktieren wollt, www.vielewegeführen.com, unsere Website, gleiche Name, auch unsere Facebook-Seite. Natürlich immer UE. Du hast ja noch nicht behauptet, man kann jetzt auch Ü.
Nein, der Hennes hat das behauptet.
Wegen Sträter. Genau.
Sträterbänder.
Aber das wissen wir nicht genau, ob das geht. Das müssen wir. Bei uns ist es noch
Weil mit Thorsten UE. Hat auch recht, weil da müsstest du jedem sagen, schreib es aber mit Ä oder mit E oder mit Ü.
Wir hätten einfach einen anderen Titel ohne Umlaute oder wie heißt das nehmen sollen. Genau. Ne? Genau. Ja, naja, anyway, ihr könnt uns auch roland@mondo23.com eine E-Mail schreiben und unser Twitter-Account
VWNO. Ne? Viele Wege führen
nach VWNO. Ach Gott, was ist das denn für ein blöder Titel? Warum haben wir unseren Podcast nicht einfach irgendwie Podcast genannt?
Roland, ich will ja nichts sagen, aber das war deine Idee. So. Aber
super, das ist eigentlich ein geiler Titel, den wir da haben, finde ich. Viele Wege führen nach Om. Das ist ein super Titel. Wer hat sich den eigentlich ausgedacht?
Du warst.
Also, ihr könnt euch das selber.
Bei Twitter VWFNO.
Ja.
@VWFNO und da findet ihr uns dann auf Twitter.
Wir
Twitter.
Haben nichts mit dem großen deutschen Autohersteller zu tun, der sowieso in großen Problemen steckt. Wenn wir so viel Geld hätten wie die Schulden beziehungsweise Strafe zahlen müssten, dann wären wir glücklich.
Ja, das wäre toll.
Genau. Aber da könnt ihr uns erreichen, könnt ihr uns in irgendeiner Form kontaktieren, wenn ihr wollt. Freuen wir uns immer drüber. Wir haben auch, glaube ich, vor, vielleicht schaffen wir es ja mal beim nächsten Podcast, auch mal die ein oder andere Hörerfrage zu erörtern.
Ja.
Da gibt es ja doch ab und zu mal Leute, die auch irgendwie ganz interessante und gute und kluge Fragen stellen, mit denen wir uns gerne mal beschäftigen wollen. Nicht, dass wir darauf richtig gute Antworten haben, aber man kann ja mal versuchen. Das machen wir ja mit allem anderen auch, haben wir ja schon gesagt.
Ne? Genau.
Genau. Ja, ansonsten, was gab es denn sonst? Ich war ja bei euch Gast bei Sträterbender Streberg.
Genau.
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Da warst du zu Gast und die Folge, die ist auch online, also die kann man gucken. Bei Sträterbender Streberg.de, da findet ihr alle Links dazu,
auch so ein komplizierter Name.
Ja, Sträter mit AE geschrieben, aber sonst ist es eigentlich relativ einfach und da findet ihr alle nötigen Informationen, alle nötigen Links, also Facebook und Twitter und da sind wir jetzt auch sowas von viral unterwegs, das gibt es überhaupt nicht.
Ihr seid absolut super viral.
Ja, genau, also der gute Timo, der hat uns da...
Das ist fast der Outbreak der Internet.
Ja, ganz genau.
Viralität.
Und ich merke auch, dass mir das eigentlich jetzt schon wieder auf den Sack geht, irgendwie so dieses weil ich muss mir da jetzt wirklich, weil ich da total ungeübt bin, viral zu sein. Und muss mir da so eine Art Plan zurechtlegen, wann ich das benutze und wann nicht. Ja. Weil, klar, du kennst das ja, ne? Wenn man bei der Arbeit ist, man muss irgendwas schreiben und man hat da mal so eine Minute, wo einem nichts einfällt, die will man ja, die muss man da dann irgendwie füllen. Und das Einfachste ist ja dann wirklich das Internet oder die sozialen Netzwerke.
Ja.
Und da hängt man dann aber auch mal locker so eine 20 Minuten. Ich glaube, das ist dann eher noch kurz.
Ja,
ne? Andere Leute hängen dann da stundenlang.
24 Stunden am Tag.
Ganz genau. Und von daher muss ich mir da wirklich so ein Regiment erarbeiten, dass ich das wirklich nur, was weiß ich, nur abends nutze oder abends mal reingucke, weil das bringt nichts. Also das hält mich dann nur von der Arbeit ab.
Ja, das stimmt natürlich. Aber es war auf jeden Fall eine sehr lustig mit euch.
Ja, es war auch toll.
Und wenn ihr das hören wollt, wie gesagt, Gary hat ja gerade gesagt, wo, da geht es natürlich um ganz andere Themen. Da geht's
das war mal ganz interessant, mal mit dir zu sprechen über was komplett anderes wie das, über was wir jetzt hier gleich reden, so über Bewusstseinserweiterung oder so. Das war mal ganz angenehm.
Genau,
weil,
worüber haben wir denn da geredet? Weil du so, weißt ja, der Hörer nicht.
Ach so, ja, ganz Hörerin. Genau. Also der Sträterbender Streberg, das ist ja ein Podcast, wo wir so, wo halt drei erwachsene Männer oder wie jemand mal kürzlich sagte, drei alte Säcke, die auf 40 machen,
was
ich super lustig fand, wo halt drei Männer im besten Alter über Popkultur im weitesten Sinne, über Filme, Fernsehserien und was weiß ich, Hörspiele, Videospiele und über alles, diesen ganzen Popkultur-Kokolores reden. Kinderkram eigentlich, genau. Und und da warst du zu Gast und
klar,
du konntest
mich ja auch meistens mit Kindern.
Ganz genau, du beschäftigst dich auch viel mit Kokolores. Wir haben so ein bisschen was auch über unsere Arbeit an mit Cobra für Alarm für Cobra 11 geredet. Das war sehr interessant und einer war schon so nett und meinte, ach, jetzt nachdem ich Roland und Gary gehört habe, gucke ich mir jetzt mal meine erste Folge Cobra 11 an. Wo soll ich denn einsteigen?
Ja, genau.
Bei der ersten Folge?
Jo, genau, sind ja nur 320.
Genau, da muss ich unbedingt noch zurückschreiben, dass er bei der 26. mal ruhig einsteigen kann.
Nicht
da
Folge, sondern Staffel.
Staffel, ja,
genau,
klar.
Ja. So, aber deswegen habt ihr gar nicht hier unseren Podcast angeklickt, ihr wollt ja andere Dinge hören.
Ganz genau.
Nehme ich mal an. und ich glaube, wir reden heute ganz besonders viel und ausführlich über den Entheos.
Erstens mal würde ich mal sagen, du redest ganz
viel.
Und ausführlich. Ich war ja nicht mit.
Du musstest ja meinen Sträter 50. Geburtstag feiern.
Ja, ich war zum Geburtstag eingeladen. Ja. Was soll ich machen?
Ich steck nicht drin.
Genau.
Auf jeden Fall reden wir da heute viel drüber und für die nicht da waren, eine kleine Idee, was da passiert
ist. Ja, ganz genau. Lass uns doch einfach mal ganz von vorne anfangen. Was ist Entheo Science?
Ja, also Entheo Science, das ist ein Kongress, der hat jetzt schon zum, ich glaube, zweiten oder dritten Mal, bin mir nicht ganz sicher, stattgefunden, in Berlin. Entheogene, das ist ja eine Bezeichnung für Psychedelika.
Ja.
Da geht es um, also das heißt ja, den Gott in sich selbst generierende Substanzen. Das ist eine Bezeichnung.
Ah, okay.
Entheogen, also...
ist das wirklich so?
Ja.
Okay.
Ja, das heißt halt, das Göttliche in sich selbst erzeugen, indem man halt, in dem Fall jetzt geht es um Substanzen, also alle möglichen Sachen wie LSD, Psilocybin, Ayahuasca, MDMA und so weiter und so fort.
Okay.
Und Science, klar, Wissenschaft. Also es war eine Mischung es waren zwei Tage lang ein Kongress, wo sich 44 Vortragende getroffen haben und über 300 Gäste da waren.
Ja,
war ein sehr, sehr schöner Ort, muss man dazu sagen. Das hieß Essentis Hotel in Berlin, ich glaube Köpenick, wenn ich mich recht entsinne. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber den Stadtteil. Das war ein ganzes Stück im Süden, direkt an der Spree.
Okay.
Das Hotel war ein veganes Hotel, so ein bisschen so ein Esoterik-Hotel, aber sehr sympathisch, sehr nett, muss man sagen. Auch sehr, sehr gutes Essen. Ich bin ja persönlich kein Veganer, aber muss sagen, das war auf jeden Fall für 2 Tage, kommt man das gut da aushalten. Es war wirklich toll. Die haben super gut gekocht. Man saß, konnte direkt an der Spree sitzen zum Essen, aber auch zum Unterhalten und so. Und dann gab es eben so größere Räume, wo die Vorträge stattfanden. Es waren immer zwei Vorträge parallel, manchmal sogar noch so ein dritter Workshop auch noch zusätzlich. Also es gab immer was zu tun, immer was zu machen, immer was zu hören. Und wir hatten auch super Wetter, also es war wirklich eine ganz tolle...
Ich wollte gerade sagen, das Wetter war ja optimal.
War eine ganz fantastische Atmosphäre, sehr entspannt, sehr inspirierend, also war wirklich toll. Und wie gesagt, es waren halt über 40 Leute, die Vorträge gehalten haben da. Und
Aber erzähl doch mal, bevor wir...
Achso, genau, ganz kurz. Und Entheo und Science, also wie gesagt, ne, es ging halt vornehmlich um Psychedelika natürlich, aber eben Science ist jetzt ein Aspekt gewesen, also der wissenschaftliche Aspekt. Es ging auch um philosophische Aspekte der Psychedelika, spirituell religiöse Aspekte, Kunst, Kultur, vor allen Dingen auch sehr viel Therapie und Heilung, aber auch um schamanische Aspekte, die natürlich ganz stark sind, gerade bei zum Beispiel Ayahuasca oder so. Und es ging aber auch zum Beispiel über die Frage der Legalisierung, ne, weil die Substanzen sind ja vor allen Dingen auch in Deutschland, aber auch weltweit ja fast überall noch illegal und können ja auch Probleme bereiten, wenn man damit erwischt wird oder wenn man die nimmt in der Öffentlichkeit und solche Sachen. Also das war ein sehr, sehr breites Spektrum und dementsprechend sehr, sehr vielfältig und super spannend und interessant.
Wie muss ich mir die Leute da vorstellen, die da zu Gast sind? Also die Leute, die da hingehen. Also sind das oder überhaupt so diese ganze... Weil ich war einmal auf so einer Esoterikmesse irgendwie und das ist ja alles so ein bisschen... luftig, sag ich mal
Ja, gar nicht. Also ich war auch sehr, sehr positiv überrascht. Also ich meine, das Thema an sich, das wissen ja alle Hörer hier, beschäftigt uns ja schon lange.
Ja.
Aber ich war tatsächlich persönlich noch nie auf so einer, ich sag mal, Großveranstaltung, wo sich viele Menschen treffen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und ich persönlich habe es nicht erwartet, aber irgendwo hat man so im Hinterkopf ja schon, trotz all dem, man ist halt so indoktriniert als Kind schon, ne, diese Substanzen, das ist so was Freakiges, so Hippie und bla. Und das stimmt natürlich nicht. Also ganz im Gegenteil. Ich habe das jetzt auch nicht wirklich erwartet, aber man stellt ja doch immer wieder fest, wie eben so Programmierungen aus der Frühzeit irgendwie festhängen. Ne? Und ich sag mal so, nee, es war im Grunde genommen, waren es die Leute, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die ich gesehen habe, einfach so auch vom Gefühl her, wenn man mit denen so ist, waren alle sehr bodenständig, sehr down to earth, sehr präsent, sehr intelligent. Also es waren einfach tolle Leute, muss man mal sagen. Und zwar durch die Bank. Ich meine, ich kenne natürlich jetzt nicht jeden der bald 400 Leute, die da waren und habe auch nur mit einem Bruchteil gesprochen, aber man hat ja dann so eine Art Querschnitt, sage ich mal. Ne? Und im Grunde kann man sagen, ich hatte das Gefühl, es gab so drei Gruppen, die sich so ein bisschen für mich rauskristallisiert haben. Es gab einmal so die Leute, die sich schon sehr, sehr lange mit diesen Themen beschäftigen, teilweise schon seit der ersten Welle der psychedelischen Bewegung, also der Mitte, späte 60er und so, genau, das waren dann also das waren schon die Senioren.
Ja, die Senioren.
Die Weißhaarigen und so, was auch sehr lustig ist, weil man sieht die dann so und dann denkt man so, wenn du die Person auf der Straße sehen würdest, würdest du nicht denken, dass das einer der Top-Experten zum Thema LSD ist oder sowas. Das finde ich sehr lustig. Und dann gab es oder auch Leute so 80er, 90er war ja auch nochmal so ein größerer Schwung vielleicht. Dann gab es eine ganze Menge Leute so, ich sag mal so um die 30, 40, so eher so, ich sag mal normalos auch, wo man auch jetzt vielleicht gar nie auf die Idee käme, dass sie sich für sowas interessieren. Und dann gab es natürlich auch so eine kleine Gruppe, das waren schon so die Hippies, das waren so die jüngeren Leute. Das war auch so, also Leute mit Raster und bunten Klamotten und so. Also von dem her ein sehr, sehr buntes Publikum. Aber wie gesagt, alle Gruppen durch die Bank hatte ich immer, fand ich toll. Also es waren einfach Leute, wo du gedacht hast, ja, guck da, wenn man sich wirklich bewusst mit diesen Substanzen beschäftigt da einfach das, ja, dann entwickelt sich vielleicht auch eine Art Präsenz oder eine Art down to earth Philosophie, Psychologie, weiß ich nicht. Ne? Also es geht eben immer darum, wie man solche Substanzen nimmt und nutzt.
Ja, mhm. Ist das dann auch so, also waren das nur Vorträge oder?
Nein, es gab auch, auf jeden Fall gab es so eine Workshop-Reihe auch noch. Ah, okay. Da habe ich jetzt persönlich aber nichts von gesehen. Also das Problem war natürlich auch, ich kann ja jetzt auch nur einen kleinen Querschnitt von dem Kongress erzählen, weil ich habe natürlich nicht alles, längst nicht alles gesehen. Ne? Mhm. Weil man kann ja immer nur in einem von zwei oder maximal drei Vorträgen sitzen. Und ich habe schon tatsächlich außer den Mittagspausen und abends, ich habe wirklich immer da gesessen. Also ich habe jetzt nie mal einen Vortrag ausgelassen. Der Joe hatte das so am Anfang empfohlen, damit man nicht so völlig fertig ist nach dem Tag. Aber ich habe mir gedacht, hey komm, ich bin zwei Tage da, ich will jetzt möglichst viel mitbekommen. Ne?
Ja. Wie lange war der Kongress?
Also zwei Tage.
Ja,
genau.
Also du warst die
Samstag
zwei
und Sonntag. Na, genau,
ja.
genau.
Okay.
Also es gab aber eben auch so Workshops, es gab auch Musik, es gab auch Kunstausstellungen, es gab natürlich auch Stände an den Büchern und Zaubertränke und irgendwelche anderen Sachen verkauft wurden. Natürlich nichts Illegales, ist ja völlig klar, aber es gibt ja auch eine ganze Menge Dinge, die völlig legal sind, die jetzt nicht unbedingt bewusstseinsverändernde Wirkung haben, die aber vielleicht gesund sind für einen zum Beispiel. Ne? Also ich sag mal, alles so biologisch dynamische Kräuter, Getränke oder sowas, die für alle möglichen Zipperlein gut sind, waren dann auch da. Ne? Also das war schon so, aber es war halt alles sehr, sehr entspannt, also auch so sehr schön im Hintergrund. Also man hatte nie das Gefühl, weißt du, man wird so bedrängt, irgendwie was zu kaufen. Darum ging es überhaupt nicht. Ja, es war primär wirklich ein Informationsaustausch von interessierten Menschen zu diesem Thema.
Ja.
Und soweit ich weiß, übrigens auch der einzige Kongress dieser Art in Deutschland.
Ah, ja,
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, wenn das jemand besser weiß, der soll er sich bitte bei uns melden. Aber ich wüsste jetzt zumindest in Deutschland keinen, ich glaube in der Schweiz, weil da gibt es eine relativ große Szene auch eine wissenschaftlichere Szene noch als vielleicht noch bei uns. Das war wirklich, ging wirklich primär darum, jetzt sich zu treffen, sich auszutauschen zu diesen Themen.
Ich meine, das Programm war ja sicherlich Monate vorher schon, stand ja schon feste. Hast du dir da praktisch deinen Vortragsplan, also die Vorträge, die du sehen wolltest und dir anhören wolltest, hast du dir das zurechtgelegt oder hast du auch so ein bisschen Raum für Spontanität gelassen oder?
Nein, das war das durchorganisiert bis zum letzten Mann. Nein, natürlich war das auch spontan, weil man ja auch gar nicht so genau wusste, also andersrum, es gibt eine tolle Website über den NCO Science Kongress, die kennt der eine oder andere vielleicht ja auch. Wir haben ja auch, muss man vielleicht auch mal anfangs noch sagen, wir haben ja mit dem Joe Schraube, das ist ja
der Organisator.
Einer der beiden Organisatoren. Das ist ja einer der beiden Organisatoren, zusammen mit der Gabriele Gorsleben. Die haben das, soweit ich weiß, sind das so die Hauptorganisatoren. Es gibt natürlich einen riesigen Stab an Helfern und freiwilligen Helfern vor allen Dingen, die da mitgeholfen haben. Also es gibt eine tolle Website, genau, und als der Joe hier war bei unserem Podcast vor zwei Ausgaben, also wer den vielleicht jetzt nicht gehört hat, der kann da nochmal zurückschalten. Und auf unserer Website ist da auch ein Link zu dem Kongress und zu der Website und da werden wir jetzt auch nochmal einen Link machen für diesen Podcast.
Ja.
Man hätte sich im Vorfeld extrem gut informieren können. Es gab über jeden Referenten eine ausführliche Beschreibung der Person und auch schon ein bisschen Hinweise auf den Inhalt des Vortrags. Ich persönlich hatte ein bisschen viel zu tun und habe dann nicht all so Details gekannt und habe mir natürlich schon so von den Titeln was rausgesucht und bin dann mal geguckt, wer dann jetzt da noch interessant ist. Also ich meine, ich gebe mal so einen kleinen Überblick, nur so ein paar Themen, also die ich jetzt nicht alle gesehen habe, aber die einfach interessant sind vom Titel. Also Psycholyse als Werkzeug der Liebe, neue Wege einer Subkultur war ein Thema vom Christoph Kase. Oder die Friederike Meckel, Intervention und Werkzeug im Rahmen einer psycholytischen Therapie. Dann gab es aber auch Geistbesetzung in Ostafrika.
Okay.
Oder was haben wir denn sonst noch alles gehabt? Schamanische Trance und buddhistische Tradition.
Ah.
Joe hat einen tollen Vortrag gehalten, rede ich nachher noch ein bisschen drüber. Die psychedelische Erfahrung als Denial of Service Attack.
Ja. Dieses Denial of Service Attack, das musst du nochmal genau erklären.
Das erkläre ich nachher noch. Dann Iboga, mystisches Entheogen und traditionelle Pflanzenmedizin aus Afrika.
Mhm.
Dann ein Vortrag zur Genealogie des Meskalins. Es gab integrativer Umgang mit Drogen bei Jugendlichen. Ein Vortrag, der einfach nur Zaubertrank hieß. und zum Beispiel Charakteristika in der Psychotherapie mit psychoaktiven Substanzen. Also man sieht schon, es war ein sehr breit gefächertes Feld. Das waren jetzt ja nur ein paar Titel. Tatsächlich hat mich fast alles interessiert. Und am liebsten hätte ich auch alles mir angeguckt. Aber das ging ja nicht. Jetzt geht das für alle Hörer. Sollte man vielleicht auch mal direkt darauf hinweisen. Das ist,
glaube ich, ein guter Tipp, ja.
Genau, weil es gibt alle Vorträge jetzt auch bei YouTube. Die wurden alle mitgefilmt. Auch dafür gibt es einen Link in den Shownotes. Und da wäre es natürlich toll, wenn ihr vielleicht, das haben sie jedenfalls die Organisatoren sich gewünscht, einen kleinen Beitrag leisten könntet. Auch auf der Entheo Science Website gibt es da Informationen, wo man ein bisschen was spenden kann, weil diese Aufzeichnung der Talks hat, glaube ich, so um die 1.000 Euro gekostet. Und das ist jetzt umsonst im Netz. Also das heißt, man muss dafür nichts bezahlen. Man kann sich den gesamten Kongress quasi bis auf 3-4 Vorträge, wo die Referenten das, glaube ich, nicht so wollten, dass man sie filmt, kann man das alles angucken. Aber wenn man sich jetzt so ein bisschen inspiriert fühlt und denkt, wow, was für ein toller Service, dann kann man auf der Entheo Science Website auch mal gucken, wo man da vielleicht ein paar Euro überweisen kann, damit eben diese Kosten wieder gedeckt werden. Ne? Also wie gesagt, es war da unfassbar viel zu hören und zu sehen und man musste sich natürlich, wenn man da war, ein bisschen was aussuchen. Ne?
Ja, ganz genau. Also welche, was von den Vorträgen, die du dir ausgesucht hast, was war denn da so das Beeindruckendste?
Da waren eine ganze Menge Sachen dabei. Also ich sag mal, vielleicht so am allerbeeindruckendsten, also vielleicht eine Sache muss man sagen, die Vorträge waren alle 25 Minuten lang ungefähr, halbe Stunde, also relativ kurz. Das war auch nicht immer einfach und es ist auch, glaube ich, nicht einfach in so einer kurzen Zeit, sagen wir mal, wirklich ein Thema in irgendeiner großen Form abzudecken. Es gab ein paar Vortragende, die hatten doppelt so viel Zeit und da muss ich dann auch sagen, das waren dann auch die interessantesten Vorträge fast. Das hatte wahrscheinlich auch wirklich damit zu tun, dass da einfach ein bisschen mehr Zeit war.
Ja.
Also zum Beispiel, für mich einer der tollsten war von der Friederike Mecke.
Mhm.
Das ist eine Therapeutin, die hat sehr, sehr lange erst mit Holotropa am Atmen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, nach Grof gearbeitet und hat dann aber auch viele Jahre in ihrer therapeutischen Praxis mit Substanzen gearbeitet. Und wurde dann irgendwann mal an die Polizei verraten, weil das ist, da sehen wir auch wieder das Problem der Illegalität. Ne?
Ja,
sie hat das natürlich im Illegalen gemacht und wurde dann verraten von einer, ist egal, die Geschichte ist jetzt nicht so wichtig, und hatte dann natürlich Probleme mit der Polizei und darf seitdem natürlich, oder durfte natürlich früher auch nicht, aber arbeitet seitdem natürlich nicht mehr mit den Substanzen.
Ja.
Aber sie hat einen ganz, ganz großen Erfahrungsschatz. Sie hat jetzt ein Buch auch veröffentlicht, das heißt Therapie mit Substanz, verlinken wir auch zu, das habe ich mir auch gekauft und direkt gelesen, wo sie halt wirklich ihre Erfahrungen mit dieser Arbeit sehr schön beschreibt. Eine zierliche, kleine, ältere Dame, die man auch eben nicht unbedingt mit dieser Thematik in Verbindung bringen soll, was auch natürlich Unsinn ist, weil es gibt ja keinen, der so aussieht wie jemand, der sich man, wie ich gerade schon sagte, man ist irgendwie indoktriniert mit so bestimmten Bildern und ist dann überrascht und es zeigt eher, wie absurd diese Vorurteile sind, die sich da im Kopf irgendwie vielleicht aufbauen und vor allen Dingen, wie breit gefächert eben auch das die User sind oder die, ne, die Konsumenten von diesen Substanzen, weil es gibt ja eben, also sie als Therapeutin, die im therapeutischen Kontext damit gearbeitet hat. Es gibt aber natürlich auch die Fraktion, die ganz klar sagt, nein, man muss diese Substanzen auch einfach als Freizeitspaß nehmen dürfen. Also die hedonistische Fraktion sozusagen. Mhm. Ne? Und dann gibt es natürlich die eher schamanischen, spirituellen Befürworter oder Verfechter, die Substanzen vor allen Dingen für solche Erfahrungen nutzen. Natürlich gibt es der Crossover, weil selbst wenn ich irgendwie auf einer Goa-Party eine große Menge psychoaktiver Stoffe nehme, kann ich natürlich auch eine mystische Erfahrung haben. Die kann mir genauso gut passieren in der Therapie, ist sogar ein Teil der Therapie vielleicht. Und genauso kann natürlich eine schamanische Erfahrung eher, ich sag mal, nur in Anführungszeichen vielleicht visionärer Natur sein oder sowas, ohne jetzt wirklich einen tiefen spirituellen Einsichten zu bieten. Also ich glaube, da gibt es natürlich in Wirklichkeit keine Abgrenzung, aber es gibt natürlich die Leute, die sagen, die hedonistische Benutzung gerade der der sehr wirkungsvollen Psychoaktiva, wie zum Beispiel eben LSD oder Psilocybin, ist vielleicht nicht so gut, weil man eben, wenn man jetzt auf einer Party ist, nicht genau weiß, in welchen Zustand man kommt.
Ja, ja, klar.
Und wenn man dann in einen sogenannten Bad Trip oder einen Difficult Trip hat, dann ist es natürlich in so einer Veranstaltung sehr schwierig, damit klarzukommen. Dazu fällt mir gerade vor allem zwei Sachen ein. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen loslege. Aber einmal gibt es natürlich da zum Beispiel tolle Projekte. Das fällt mir natürlich beim besten Willen der Name nicht ein. Aber es gibt Leute, habe ich auch ein paar getroffen, die eben auf diesen Festivals oder auf diesen Partys sind. Und die den Menschen helfen, die halt gerade einen sogenannten Bad Trip haben.
Ja.
Ne? Also die wirklich dann...
macht das der Joe nicht auch?
Das macht der Joe, hat er auch von erzählt. Wie gesagt, es gibt auch einen Namen von diesem Projekt. Ich kenne das Sendo-Projekt, ist von Maps, also diese amerikanische Variante. Jetzt fällt mir, wie gesagt, leider gerade nicht ein, tut mir leid, aber werden wir auf jeden Fall zu verlinken dazu, weil das finde ich eine ganz wichtige Arbeit, denn man wird es ja nicht verhindern, dass Leute auf Partys oder auf Festivals diese Stoffe nehmen. Aber wenn man schon, da komme ich gleich zum anderen Thema, einen sogenannten Bad Trip hat, dann ist es natürlich toll, wenn jemand da ist, der einem da durchhilft.
Genau.
Ne? Und aus dem Bad Trip vielleicht einen Good Trip sogar macht.
Ah, ne? Ja,
okay. Da kommen wir gleich noch kurz zu. Also das finde ich eine ganz tolle Arbeit und deswegen, ne, also kann man da noch ein bisschen arbeiten. Genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Das war für mich auch eine Erkenntnis nochmal. Ich meine, die kenne ich aus der eigenen Erfahrung natürlich auch, dass der Bad Trip eigentlich der Good Trip ist.
Ja, ja, ja.
Das, wie gesagt, ich hab das selbst sehr, sehr intensiv an mir selbst erlebt. Aber es war auch nochmal interessant, das jetzt auch nochmal so im sehr weiten Feld immer wieder mal zu hören.
Ja.
Ne, dass einfach ganz klar ist, natürlich ist ein Good Trip ein Good Trip. Das will man ja auch gar nicht kleinreden. Aber wenn ich jetzt wirklich mit der Intention diese Substanzen nehme, um an mir zu arbeiten, mich irgendwie, meine Psyche, wie soll ich sagen, zu therapieren, mich zu heilen, mich klarer zu werden, was ist eigentlich mein wahres Selbst oder wie auch immer man das nennen will,
ja,
dann sind diese Bad Trips natürlich eigentlich diejenigen, die wirklich den Dreck nach oben spülen. Ne?
Ja.
Und wenn ich dann wirklich intensiv damit arbeite und auch jemanden habe, also ein Set und ein Setting, das wurde auch immer wieder natürlich betont, das haben wir auch schon ganz oft betont, das ist wirklich, das ist wie so ein Mantra, das hörst du immer wieder, Set und Setting, also der Ort, an dem das die Nutzung einer Substanz stattfindet und die ganze Stimmung, und zwar auch meine eigene persönliche Stimmung, meine eigene Verfassung, meine eigenen Erwartungen, die beeinflussen natürlich extrem das, was passiert.
Ja,
genauso wichtig die Intention, die ich persönlich habe, wenn ich eine Substanz nehme. Das wurde auch immer wieder betont in allen Vorträgen, dass das ganz essentiell ist und dass, wenn ich das mit diesen Intentionen und einem guten Set und Setting und auch mit einer Begleitung vielleicht einnehme, dass dann, selbst wenn es einen sogenannten Bad Trip gibt, dass ich dann doch in der Lage bin, normalerweise den auch so zu einem sogenannten Good Trip zu machen.
Ja.
Ne, weil dann die Dinge, die nach oben kommen, auch verarbeitet werden. Und natürlich braucht man danach vielleicht eine lange Integrationszeit.
Ja.
Das fand ich halt auch nochmal für mich nochmal interessant zu sehen, dass es da eben auch, es gibt einmal die Gruppe von Leuten, das hörte man auch immer so beim Reden, ne, die so alles ausprobieren. Das wird so richtig gefachsimpelt, ne, welche Substanz und so und wie viel und la la la. Aber es gibt halt auch die Leute, die sagen, sehr selten, nur sehr gezielt.
Ja.
Und ich meine mich sogar zu erinnern, dass Albert Hoffmann, der ja das LSD entdeckt hat, selber mal gesagt hat, ich glaube, alle 5 Jahre einen Trip und danach integrieren. Oder vielleicht waren es sogar 10 Jahre. Ich glaube, es waren 5 Jahre.
Ja, ja,
also
ja, ja.
Das fand ich auch interessant, dass es da auch so diese zwei Camps gibt. Ne? Aber im Grunde ist es wirklich so, dass das auch nochmal so ein Thema war, dass der Bad Trip an sich, also dass das halt wirklich auch ein wichtiger Aspekt ist, dass es das ist, was wirklich Heilung auch produzieren kann, aber immer unter der Voraussetzung, dass er auch begleitet geschlossen wird, wenn man so will. Also dass er nicht so, weil der Bad Trip öffnet ja, oder der Trip an sich öffnet ja ganz stark die Person, und wenn man dann nicht aufpasst und das offen lässt, weil man zum Beispiel auf einer Party in Panik gerät, dann kriegt man irgendein Medikament, Psychopharmaka oder ein Beruhigungsmittel, dann bleibt das offen. Und dann hat man die Probleme danach, monatelang.
Ja,
und das sind auch die Leute, die jetzt in der Regel, die dann psychische Probleme bekommen. Besser wäre dann in so einem Fall, wenn jemand da ist, der die Person begleitet in einen ruhigen Raum, ganz woanders, ein bisschen ab von dem Zelt, ne? Und da mit der Person dann durch diesen Trip durchgeht, dann ist in der Regel auch die Möglichkeit, das wieder zu schließen.
Das ist so, als wenn du sagen würdest, pass mal auf, du kannst mich jetzt hier mitten im Wald absetzen. Und einer, der nicht vorbereitet ist und einer, der gar nicht weiß, was er da soll oder so, der wird sich verirren und wird wahrscheinlich, noch viel Schlimmeres. Aber einer, der vorbereitet ist mit der Intention, ich habe da jetzt eine gute Zeit und mit der Intention, ich habe meine ganze Ausrüstung dabei und so, und also diese ganze Vorbereitung, der kann dann natürlich das Maximale draus rausholen aus so einer Erfahrung jetzt, ne? Und da ist das ja auch so. Also ich könnte mir überhaupt nie vorstellen, ich kann verstehen, dass da so ein gewisser Reiz für manche Leute drin ist, aber ich könnte mir nie vorstellen, solche Substanzen im Rahmen von so einer Party zu nehmen oder so. Mhm. Aber klar, ich meine, das hat ja auch was damit zu tun, wie gut die Menschen informiert sind darüber und überhaupt, was das ist. Sie haben so praktisch einen Schlüssel in der Hand und wissen nicht so richtig, was sie da überhaupt für Türen aufmachen könnten.
Richtig. Ne?
Und genau. Was dahinter ist. Und deswegen gibt es diese Leute, die dann da genau an der richtigen Stelle sagen, pass mal auf und können da praktisch.
Man könnte so deine Metapher mit dem Wald ist ganz gut. Man könnte sogar noch weitergehen und sagen, derjenige, der da den Bären, sag ich mal, erleben
genau.
will, der ist vorbereitet darauf, auf einen Kampf mit der Bestie.
Ganz genau.
Das
ist gut, ein Ranger dabei.
Ja, oder eben mindestens vorbereitet und, ich sag mal in Anführungszeichen, bewaffnet zu sein. Also mit bewaffnet meine ich in dem Moment natürlich eine Art von Präsenzübung oder so, damit absolut. Ich in dem Moment präsent bin. Und wenn ich jetzt aber in diesen Wald nur einfach reingeschmissen werde und weiß gar nicht, dass da Bären sind, dann werde ich eventuell auch von Bären attackiert und dann bin ich eventuell das
auch. Ja, das hat ja auch einfach was mit Respekt zu tun. Also ich finde, man sollte bei solchen Sachen, ich habe das ja, wir haben das oft genug darüber gesprochen, ich habe ja hier meine eigene DMT-Erfahrung, haben wir auch als Podcast gemacht und also ich habe Mörderrespekt vor diesen ganzen Substanzen, also das ist...
Genau, und es ist ja nicht nur der Respekt, also ich wie gesagt, wir reden ja öfter mal über ähnliche Themen, aber ich weiß zum Beispiel ja auch, das ist ja interessant, dass zum Beispiel MDMA, also der Stoff, der ursprünglich mal vor allen Dingen in Ecstasy-Tabletten drin war. Heute ist das ja oft so, dass in den Ecstasy-Tabletten, die man vielleicht jetzt in der Disco irgendwo oder vor der Disco kauft, entweder gar kein MDMA mehr drin ist oder nur noch Reste oder vielleicht total viel. Da gab es, glaube ich, vor kurzem auch wieder Pillen, die im Umlauf waren, die wirklich tödlich dann auch waren, weil es auch eine viel zu hohe Dosis war. Also da auch sehr aufpassen, weil man weiß aber nicht, was drin ist. Aber MDMA zum Beispiel ist ja auch eine Substanz, soweit ich das weiß, die eben die ersten paar Male ganz besondere Wirkung hat, also vor allen Dingen eine therapeutische Wirkung haben kann. Und wenn man sich das sozusagen in Anführungszeichen aufspart für einen ganz bewussten therapeutischen Einsatz, dann ist es natürlich gut, wenn ich jetzt schon 20, 30 Mal MDMA genommen habe vorher, aus Spaß in Anführungszeichen, dann fehlt mir diese Wirkung vielleicht. Also ich meine, das ist jetzt auch so ein bisschen, das ist nicht eine eigene Erfahrung, deswegen, wenn da jemand auch mehr zu weiß oder es besser weiß, kann er sich gerne auch mit uns unterhalten oder uns kontaktieren oder
ganz
sowas.
Genau. Ne?
Genau. Aber ich wollte eigentlich noch mal kurz zurück, also diese Friederike Meckel, die war wirklich toll, weil sie einfach ganz klar aus ihrer jahrelangen Erfahrung gesprochen hat.
Ja.
Und was ich da sehr interessant fand, das würde ich werde sie auch jetzt mal anschreiben, ich würde super gerne auch mal fragen, ob sie Lust hat, mit uns mal zu sprechen, ich fand das interessant, denn was sie gemacht hat, also die Psycholyse, das fiel ja vorhin schon mal das Wort, das weiß ja vielleicht auch nicht jeder, was das ist ja auch eine Form der Therapie mit Substanzen.
Mhm.
Und in der Psycholyse, wie sie jetzt hier zum Beispiel in Deutschland, aber auch in anderen Ländern eingesetzt wird, werden verschiedene Substanzen eingesetzt. Also da wird LSD, da wird MDMA, da wird Psilocybin und ich glaube 2CB eingesetzt.
Mhm.
Und zwar je nachdem, was gerade das Thema ist. Das ist normal. Also bei der Frau Meckel war das eine ganz klassische erstmal eine Psychotherapie. Das waren oft Leute, die sie in Behandlung hatte, wo sie das Gefühl hatte, hier geht's jetzt nicht weiter.
Mhm.
Irgendwie kommen wir nicht wirklich zu einem Punkt. Und hat dann diesen Leuten sozusagen von diesen Substanzen erzählt und gefragt, ob sie Interesse hätten, damit zu arbeiten. Und die dann ja gesagt haben, die sind dann in ihre Gruppe gekommen. Sie hat das immer im Gruppensetting gemacht, also nicht einzeln, sondern immer mit einer ganzen Gruppe von Leuten. Und sie hat auch selber die Substanz eingenommen, was ja auch
also mit ihren Patienten
zusammen,
interessant.
Was ja so ein bisschen
Risiko, ne?
Risiko, ja, wobei sie hat das ganz gut auch erklärt. Ich meine, es ist ja bei den Schamanen nicht anders in der Regel, ne? Und es ist so, dass sie hat das am Anfang nicht gemacht, und hatte das Gefühl, dass sie sich wirklich nicht mit diesen Leuten auf der gleichen Ebene befindet und auch das Gefühl, nicht richtig helfen zu können. Dann hat sie halt langsam angefangen,
ja,
und kleine Dosen genommen und hat sich so hochgearbeitet, dass sie immer präsent und im Jetzt sein konnte.
Okay.
Und ähnlich ist es ja bei Schamanen auch. Die fangen ja, sag ich mal, der Ayahuasca-Schamane fängt vielleicht mit jungen Jahren an, das zu nehmen, so oft und so viel, dass er eben nicht mehr in diesen totalen Trance-Wirr-Zustand, in völlig abgefahrene Sphären abdriftet, sondern wirklich hier und jetzt bleiben kann und den Menschen, die jetzt in der Gruppe, die Erfahrung gerade machen, auch helfen kann.
Okay.
Ne, und das hat sie auch so gemacht. Und damit hat sie halt super Erfahrung gemacht. Und sie sagt auch selbst, es gab da auch eigentlich nie ein Problem.
Mhm.
Ne? Es gab ja, muss man ja bei der Gelegenheit immer leider erwähnen, es gab ja mal vor ein paar Jahren diesen Fall, da ist in Berlin 2 Leute gestorben bei einer Psycholyse-Sitzung.
Mhm.
Da war es wohl auch so, dass der Therapeut,
ja,
auch die Substanz genommen hat und beim Wiegen sich vertan hat. Ich kenne die Details nicht. Ich weiß wirklich nicht, was da passiert ist.
Okay.
Es ist ein Fall, der natürlich immer groß aufgebauscht wird. Es gab dann vor 1-2 Jahren nochmal einen anderen Fall, wo ganz viele Therapeuten irgendwie auch komisch drauf kamen, weil sie irgendwas genommen haben. Das ist natürlich ein Problem, weil es halt auch wiederum illegal ist.
Ja, ne?
Weil,
ja,
man vielleicht eben auch nicht genau weiß, weil du musst schon noch selber deine Substanzen auch machen, besorgen, abwiegen und so weiter, da kann natürlich mal was passieren.
Ich meine, das ist ja, ich denke da die ganze Zeit dran, das ist natürlich für so eine Therapeutin ist das natürlich ein super großes Risiko. Ne? Also
natürlich.
Ich meine, da muss die ja wirklich extrem überzeugt gewesen sein, dass das...
Absolut, weil es ja auch eine tolle Therapieform ist.
Ja.
Ich meine, das ist ja das Frustrierende und da gab es dann auch einen Vortrag, kommen wir nachher noch zu, dass es geht natürlich auch jetzt gerade aktuell sehr darum, für die Legalisierung zu arbeiten. Ne?
Ganz genau, wie ist denn da der Stand?
Komme ich gleich zu, lass mich eben noch mit der Friederike Meckel das zu Ende erzählen,
okay.
Weil, also wie gesagt, sie hat das dann in Gruppensessions gemacht und das hat auch Jahre gedauert für die Leute, ne? Weil eben verschiedene Themen aufkamen, verschiedene Intensität aufkamen, verschiedene Substanzen benutzt wurden, Zeit für Integration gebraucht ist, also dieses Klischee, was ja dann manchmal auch so komischerweise auch in spirituellen Kreisen ja oft so kursiert, es handelt sich hier so um Abkürzung und Cheating, also man betrügt so ein bisschen auf dem Weg. Es gibt keine Abkürzung.
Hm.
Ne? Es ist eine, ich glaube, sie hat das so beschrieben, es geht nicht schneller mit Substanzen, aber es geht tiefer.
Es geht tiefer.
Es geht tiefer mit Substanzen.
Und der Weg ist halt der Weg.
Der Weg ist der Weg und der braucht auch da Jahre. Ne?
Ja.
Und was halt schade war, dass sie dann an irgendeiner Stelle eben, hatte ich ja gesagt, verraten wurde. Dann,
ja.
Und dann musste sie ja diese ganze Arbeit abbrechen. Und
war das tatsächlich nur das? Musste sie nur abbrechen oder hat sie nicht...
Nee, soweit ich weiß, hat sie 16 Monate auf Bewährung bekommen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also,
also wirklich eine Strafe. Ne? Also sie ist angeklagt, verurteilt worden und so. Also das ist...
Hat sie dann nicht ihre komplette Lizenz verloren, ihre Therapeutin?
Ich nehme mal an, dass sie auch... Da bin ich mir nicht ganz sicher, da kann ich mich jetzt nicht erinnern.
Ist auch egal, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist das,
was ich meinte. Aber es passiert anderen.
Ja.
Also das war ja Thema auch. Es gab ja auch den Christoph Kase, der darüber gesprochen hat. Der hat das nur so angedeutet. Ich glaube, der hatte Probleme bekommen, als er sich geoutet hat. Es läuft ja gerade so eine kleine sogenannte Outing-Aktion, müssen wir auch zu verlinken.
Ah, okay.
Ich glaube, ich bin Psycholyse oder sowas, da wo Leute sozusagen im Internet so sagen, also in die Kamera sagen, ich bin der und der und ich benutze psychedelische Stoffe und wenn ich das jetzt tue, also, als Therapeut, ist das gefährlich, weil ich dann natürlich...
Also soll das so eine Art Flucht nach vorne sein?
Ja,
oder so?
Ja, einfach damit einfach ein bisschen mehr die Medien vielleicht auch mal darauf aufmerksam werden, dass man vielleicht auch mal anders mit diesem Thema umgeht, auch in den Medien. Und aber das ist natürlich gefährlich. Also für sie war das natürlich ein Problem. Sie hat danach dann aufgehört, aber hat jetzt dieses Buch geschrieben. Und wie ich fand, sie war eine sehr beeindruckende Person.
Alles klar. Ja,
genau.
Aber das war wahrscheinlich nicht die einzige beeindruckende Person.
Also zum
Person.
Thema Legalität hat es ja gerade gefragt. Also auch ein ganz interessanter Vortrag war vom Henrik Jung-Aberle. Den hat vielleicht der eine oder andere gesehen. Der war letztens, ich glaube, wie heißt dieses? Das Jenke-Experiment.
Okay.
Da gibt es bei RTL so einen Typen, Jenke heißt der.
Der macht immer
Sachen. Irgendwie. Und der hat eine ganze Sendung über Drogen gemacht. Habe ich einen Teil und auch
hat dann
geguckt,
auch selber genommen.
Hat auch was? Selber alles Mögliche genommen und hat eben unter anderem auch mit dem Henrik Jung-Aberle zusammen in Portugal LSD genommen.
Ja.
Und
wie war's? Was kam dabei raus?
Ja, also ich gebe zu, ich fand die... Fand das eigentlich ganz gut gemacht, wie das in der Sendung gefeatured wurde. Also ja. Ich fand diesen Jenker auch ganz okay. Also muss ich sagen, ist ein ganz guter Typ und so. Das Einzige, was ich so ein bisschen fand, ist, ich fand die Session fast schon so ein bisschen zu perfekt für die Sendung, weil der nahm dann LSD und dann wurde er auch irgendwie erst ganz fröhlich und gut und irgendwann wurde er melancholisch und irgendwann ging sie mit ihm raus und plötzlich hatte er dann aber auch so eine Art Paranoia-Phase und dann war es aber auch wieder gut und dann hat er auch nachher gesagt so, ja, guck mal hier, ich bin auch trotz meiner Begleitung und gutem Set und Setting trotzdem paranoid geworden so ein bisschen, also Vorsicht damit und so. Und ich hatte so ein bisschen, ich würde jetzt gar niemandem unterstellen, dass das nicht wirklich so passiert ist, das meine ich nicht. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, hat alles aber perfekt gelaufen, weil man hatte so parallel zeigen können, es ist positiv und es ist aber auch gefährlich so. Ne? Das war halt schon eine sehr musterhafte Session. Naja, auf dem Fall der Henrik Jung-Abele, der eher so auf der Forschungsseite auch steht, der hat auch ein bisschen darüber gesprochen, wie das jetzt mit der Legalisierung sein kann. Und es gibt ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, im Moment ganz stark diesen Fokus auf eine mögliche Legalisierung einer MDMA-Therapie. Mhm. Ne? Also wirklich ein ganz bestimmtes Programm, sowas wie 3 Monate, einmal die Woche therapeutisches Sitzen und dabei 1 bis 3 Sitzungen mit MDMA, verschiedene Dosen. Finde ich
total interessant, ja.
Ne, das versucht ja gerade MAPS, also die amerikanische Organisation, versucht das ja gerade jetzt eben so weit zu etablieren, dass das als sozusagen therapeutisches Mittel gegen posttraumatisches Stresssyndrom wirkt.
Mhm.
Und da machen die ja richtig so Studien und Trials, also so Versuche, wie man das bei einer Medikamentenzulassung macht. Also wenn ich jetzt irgendeine Kopfschmerztablette als Pharmaunternehmen in die Öffentlichkeit bringen will, muss ich da so gewisse
Klar.
klinische Studien machen. Und das haben die jetzt gemacht. Die sind jetzt die steigen jetzt in die letzte Phase ein.
Ah.
Und es gibt so die Prognose, sehr optimistisch, aber die höre ich immer wieder, dass so 2021 rum man eigentlich davon ausgeht, dass in Amerika und auch Europa Psychotherapeuten wieder mit MDMA zum Zwecke der Behandlung von posttraumatischem Stresssyndrom das einsetzen können.
Ja, das ist interessant.
Und das ist auch sowas, womit sich der Henrik Jung-Abele beschäftigt, der übrigens auch ein sehr interessantes Buch geschrieben hat. High Sein heißt das, da verlinken wir auch zu. Das ist, glaube ich, ich habe mir das gerade bestellt, mal reingeguckt. Das ist ein sehr interessantes Buch, glaube ich, gerade wenn man Kinder hat. Weil es wirklich einen ganzen Rundumschlag über alle Arten von Drogen, die so im Umlauf sind, bietet und sehr unaufgeregten. Also da geht es jetzt nicht so, oh, Hilfe, Kokain, Heroin und so, sondern jede Droge wird genau erklärt und der Umgang und wie auch immer, also Pro und Contra auch so ein bisschen. Also weil, warum nimmt man Drogen? Die haben ja auch was Positives. Sonst würden die Leute ja nicht Drogen nehmen.
Ja.
Und welche Drogen bewirken was und so weiter. Also gerade für, ich sag mal jetzt, Eltern, die dann auch vielleicht mal ein vernünftiges Gespräch mit ihren Kindern führen wollen über Drogen. Weil natürlich, wenn wir hier reden, man könnte vielleicht auch den Eindruck haben, wir sind so Drogenbefürworter, sind wir ja gar nicht.
Nee,
ich bin
nicht.
Auch der Ansicht, dass es sehr, sehr hochgefährliche Drogen gibt, unter vor allen Dingen Alkohol oder auch Nikotin, die halt komischerweise legal sind beide. Also wir sind da schon sehr ambivalent auch zu, aber es gibt eben auch Substanzen, die wir eben sehr positiv finden, wenn sie in den richtigen Set und Setting und mit der richtigen Intention eingesetzt werden. Und dieses Buch hilft da sehr, glaube ich, um mal einen Überblick zu kriegen, wenn man sich nicht so auskennt.
Das stimmt, ja.
Naja, auf jeden Fall ist er auch, der Henrik Jung-Abele hat auch da sehr etabliert an den Underground, das fand ich ganz auch interessant. Ne? Also es gibt ja, wurde so gesagt, in Deutschland relativ viele sogar Therapeuten, die eben illegal, heimlich mit diesen Substanzen arbeiten, weil es eben ein sehr wirkungsvolles Mittel ist. Und er hat dann so auch wirklich ehrlich appelliert, passt auf bitte die nächsten paar Jahre, denn wenn wieder so ein Zwischenfall passiert wie vor ein paar Jahren in Berlin, dann stürzen sich die Medien natürlich drauf und dann wird es natürlich auch für Politik und andere Organisationen wieder sehr schwierig, das durchzubringen.
Das zu rechtfertigen.
Genau.
Ja.
Also das ist sicherlich auch ein Appell an vielleicht den einen oder anderen Hörer. Ne? Also natürlich wollen wir jetzt nicht sagen, lass das sein, aber wenn jemand wirklich mit diesen Substanzen arbeitet, natürlich geht jeder verantwortungsvoll damit um und Unfälle kann man nicht vermeiden.
Ja, das ist es ja.
Ne? Ja. Aber es war nicht interessant, das nochmal so zu hören, weil er war da wirklich so, weil wir sind kurz davor, sagte er so mehr oder weniger. Ne? Also eben auch diese Prognose 2021 vielleicht zumindest das schon mal zu haben. Und das ist ja dann der Anfang.
Ja.
Ich meine, mit Cannabis hat man ja eh schon hier und da Erfolge mit der Legalisierung und der medikamentösen Einsatz.
Wie ist da eigentlich der Stand in Deutschland mit Cannabis?
War da nicht irgendwie was, dass da jetzt auch demnächst nochmal über die...
Ja, irgendeiner hat mir doch erzählt, ich weiß gar nicht, wer das war, der erzählt, das ist quasi schon alles geschrieben. Mhm. Das steckt schon alles in den Umschlägen und man muss es nur noch mal auf den Tisch bringen, ja, und dann absegnen.
Ich gehe mal davon aus, dass das passieren wird, denn... ja, es ist ja nicht mehr von der Hand zu weisen. Ich glaube, man kann natürlich wissenschaftliche Ergebnisse auch nur so lange ignorieren. Ne? Also ja, ich meine, man kann natürlich immer den Kopf in den Sand stecken und immer noch irgendwelche komischen Klischees runterbeten, die normalerweise keine Substanz in der Realität haben.
Ja.
Aber
ich meine, der Witz ist ja wirklich, du kannst ja machen, was du willst. Du wirst das ja nie unterbinden können, den Gebrauch.
Natürlich nicht.
Ne?
Nein, das ist ja das Fatale. Dieser ganze Krieg gegen die Drogen ist ja komplett Banane, abgesehen davon, dass die Leute mehr Drogen nehmen denn je.
Ja, genau.
Und vor 40 Jahren hat man mal den Krieg gegen die Drogen ausgerufen mit hunderttausenden Toten, Millionen Leuten im Knast, nur weil sie mal ein paar Gramm Hasch in der Tasche hatten und mit Trillionen von Dollar, die dafür verschwendet wurden.
Aber ist schon irgendwie witzig. Ich meine, wer hätte gedacht, dass da tatsächlich Amerika, ausgerechnet in Amerika, da mal so der Vorreiter ist, der da daraus praktisch, wo man halt sieht, was sie, ich meine, das ist ja eine regelrechte, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das war ja eine regelrechte Goldgräberstimmung schon fast. Ne?
Ich bin mir ganz sicher, dass das Vorbild von Colorado jetzt gerade, wenn es um die Cannabis-Legalität geht, natürlich alle gucken jetzt begeistert drauf, alleine
ja,
was die Steuereinnahmen
betrifft. Das ist ja unglaublich.
Aber auch so kleine, sehr positive Statistiken, wie zum Beispiel der ganz starke Rückgang von vom Einsatz von Opiaten, Schmerzmitteln in Colorado.
Ja.
Was ja, muss man dazu sagen, opiate Schmerzmittel, die vom Arzt verschrieben sind, sind, soweit ich das weiß, die gefährlichste Droge im Moment in den USA. Also die meisten Menschen, die an Drogen sterben oder die süchtig sind, sind süchtig nach verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln.
Okay, okay.
Und wenn ich jetzt aber Cannabis als Alternative habe, weil ich irgendwelche Schmerzen, chronische Schmerzen habe, ja, dann ist es natürlich die weitaus gesündere Alternative. Und das ist in Colorado auch ganz stark jetzt geworden.
Aber und in dem Zusammenhang fällt mir ein, war da nicht jetzt irgendwo in irgendeiner Stadt in Deutschland sogar, wo der Polizeipräsident oder wer immer da verantwortlich ist, gesagt hat, nee, wir schreiben jetzt praktisch keine Cannabis-Besitzer mehr auf, das bringt nichts. Das ist mehr Arbeit als das steht in keinem Verhältnis.
Ich denke, das tun unter der Hand schon ganz viele, weil das ist ja klar. Aber das kann sein, das habe ich jetzt nicht gehört, aber ich bin mir ganz sicher, dass es da Leute gibt. Es gibt ja auch ganz viele Polizeiorganisationen, die auch ganz
die
klar sagen,
sind,
wir müssen die Drogen einfach jetzt in irgendeiner Form entkriminalisieren, wenn nicht gar legalisieren, einfach weil es keinen Sinn macht. Also ich meine, was ich gerade schon sagte, es ist einfach so, dass dieser 40 Jahre Krieg gegen die Drogen nichts genutzt haben, ganz im Gegenteil. Ne? Es gibt mehr Drogen im Umlauf, es werden mehr Drogen benutzt und was du gerade sagtest, der Mensch ist in irgendeiner Form ja ganz klar darauf geeicht, sein Bewusstsein in irgendeiner Form zu manipulieren.
Ja.
Sei es, du trinkst einen Kaffee, du trinkst ein Bier,
genau,
du rauchst einen Joint, du isst eine Tafel Schokolade, weil du Liebeskummer hast. Ich meine, dieser Klassiker,
das ist ja auch
nichts anderes als der anderes. Einsatz von, wenn man so will, in irgendeiner Form Stoffen, Substanzen, um deinen Mut zu verändern. Ne?
Genau,
und, ich glaube, wir haben ja hier auch in anderen Zusammenhängen aus spiritueller Sicht, gibt es da sicher auch verschiedene Ansichten zu. Das ist jetzt, glaube ich, heute nicht unbedingt Thema, aber der ein oder andere Hörer, man hat ja auch das schon mal gehört und da gibt es ja auch Leute, die wiederum sagen, nee, das sollte man möglichst nicht machen und so. Und ich persönlich gehöre auch zu den Leuten, die das relativ wenig machen.
Hm.
Aber natürlich trinke ich Kaffee und wahrscheinlich auch zu viel.
Ja.
Und so. Und ich glaube, das wird man aus dem Menschen nicht rauskriegen. Das ist einfach Teil des Menschen.
Und naja, das ist Teil unserer Welt. Ich meine, das sind ja auch alles, ob es jetzt, ich meine, ich finde das ja immer wieder faszinierend, dass mit dem, das Beispiel mit Ayahuasca, dass da wirklich diese beiden Substanzen, die eigentlich miteinander überhaupt nichts zu tun haben, dass die Menschen irgendeinen Weg gefunden haben, diese beiden Substanzen, das ist, helf mir mal ein bisschen, das ist einmal die Wurzel
und dann ist es eine Pflanze, in der das DMT drin ist. Und wenn ich die Wurzel quasi nehme, ist ein Enzym drin, was sozusagen verhindert, dass das DMT, was ich auch parallel nehme, sofort wieder abgebaut wird.
Weil
ich sonst DMT jetzt einfach nur trinken würde, würde gar nichts passieren, weil im Bauch, also im Magen sind
die Leber
Enzyme.
Wird das oder was, ne?
Gibt es Leute, die wissen es besser, aber im Grunde genommen wird die Wirkung aufgehoben durch Enzyme.
Genau.
Aber mit dieser Liane wird wiederum dieses Enzym aufgehoben, sodass das DMT oder so wirken kann.
Und das muss man ja erstmal finden.
Da muss man erstmal drauf kommen.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwelche Leute mal gesagt haben, so, wir müssen aber da jetzt unbedingt, ich meine, das steht ja auch nicht drauf auf der Pflanze, hier ist DMT drin. Nee. Ne, aber damit die wirkt, müssen sie irgendwas anderes, findet das mal. Das war ja nicht, das heißt also, das hat sich über Jahrhunderte, hat sich das in irgendeiner Art und Weise mal rausgeschält, irgendwie
wie. Naja, da gibt es ja, die Frage stellt man sich ja gerne dann mal. Und da gibt es ja immer die Antwort der Schamanen ist ja, die Pflanze hat mir das gesagt.
Ja, ja, ganz genau.
Und das fand ich interessant, da habe ich auch ein sehr tolles Gespräch geführt mit der Caroline Dostal, die mit ihrem Mann Jens Kunig zusammen auch auf dem Kongress war, die auch einen Vortrag gehalten haben, die in Peru mit Ayahuasca arbeiten, mit Reisegruppen dahin fahren und dort damit arbeiten. Die werden wir sicherlich auch bald mal hier im Podcast haben, die waren sehr angetan von der Idee. Und die haben da wirklich eine schamanische Ausbildung und Initiation gemacht, aber auch tatsächlich nicht jetzt mal in kein Wochenendseminar, sondern die haben mir das auch noch mal ein bisschen erzählt, aber das werden sie auch im Podcast dann vielleicht noch mal viel ausführlicher erzählen. Die Schamanen arbeiten ja mit allen Pflanzen im Urwald und die machen sogenannte Dietas. Das heißt, die sind mit einer Pflanze über einen Monat, wo die in der Hütte sitzen, nur ganz lasche Kost zu sich nehmen, also gesalzarm und also sozusagen die anderen Eindrücke sehr runterfahren. Man ist alleine mit sich in der Hütte im Urwald, isst nur so das Nötigste und dann hat man eine Pflanze, die man auch in irgendeiner Form zu sich nimmt, die man aber auch bei sich hat, mit der man irgendwie dann lernt man von der Pflanze, wozu die Pflanze gut ist. Und das klingt natürlich super abgefahren und ich denke, das sollten wir mit den beiden mal im Detail besprechen. Ja, ich meine, wir haben es, glaube ich, auch mit Stefan noch damals bei unserem Ayahuasca-Podcast, der übrigens auch da war, ganz so über meine große Überraschung.
Da wollte ich gleich mal fragen.
Kommen gleich noch zu. Aber sollten wir mit den beiden noch mal sprechen. Die haben die fand ich beide sehr, sehr toll, weil die waren auch sehr down to earth.
Wieder. Ja, hatten die nicht damals, als wir sie damals getroffen haben?
Ich meine jetzt gar nicht Stefan. Ach so, okay. Sorry, die fand ich definitiv auch nett. Aber nee, ich meine jetzt die Caroline Dostal und den Jens Kuhn. Die sind trotz dieser Initiation und dieser ganzen sehr intensiven Zeit, sind die auch super down to earth. Sehr, ich glaube, was ist sie nochmal? War sie Anwältin oder so von Beruf? Er ist Künstler, aber auch jetzt kein versponnener Typ so, sondern wirklich sehr, sehr straighte Typen. Und das hat mir auch sehr gefallen, ne? Gar nicht abgehoben, nicht irgendwie in, wenn man so denkt, wilden Sphären schweben, sondern wirklich hier und jetzt, was ja auch das Ergebnis meiner persönlichen Meinung und meiner persönlichen Erfahrung mit der Substanz auch ist, dass das ist, was im Endeffekt passiert. Es bringt dich mehr und mehr ins Hier und Jetzt.
Ja.
Das ist es einfach.
Ja, ne?
Genau. Und wie gesagt, die beiden fand ich auch ganz toll, wo wir bei den Leuten waren. Und die haben zum Beispiel so Sachen gesagt, wie man nimmt keine Substanz ein, sondern man trifft die Pflanze.
Ja.
Ne? Oder sie haben halt auch sehr viel über Respekt und über Demut gesprochen. Hm. Und sie haben eben auch gemeint, der Schamane lernt halt diese Energie zu handeln, sodass er halt nicht irgendwie da jetzt völlig abdriftet. Genau das Gleiche, was die Frau Meckel gesagt hat. Wobei das bei ihr jetzt in dem Sinne gar keine schamanische Richtung war, sondern therapeutische Richtung. Ne? Aber sie hat natürlich im Endeffekt die gleiche Funktion.
Ja,
was auch nochmal sehr spannend ist.
Ja,
ne? Wo hört das eine auf, wo fängt das andere an? Was ist in unserer Welt ein Schamane überhaupt noch? Gibt es das in Europa vielleicht tatsächlich noch? Und hat einen anderen Bezeichnung jetzt?
Oder ist ein Psychotherapeut schon Schamane.
Genau, je nachdem, wie er oder sie arbeitet natürlich.
Ja, zum Beispiel meine Psychotherapeutin, die ist auch gleichzeitig Astrologin. Also zwischendrin kommen dann auch so, ja, aber da hier, da steht das im Aszendenten zu dem und so. Ja. Ne? Und da kann man dann, das kann man annehmen oder man kann sich sagen, Und aber das stimmt schon. Also es ist mit anderen Worten, wir Menschen haben die Tendenz, immer irgendwelche Leute auszubilden oder die Menschen oder sich ausbilden zu lassen zu irgendwelchen Sachen, die das Bewusstsein erklären oder das Menschsein erklären und dass man dann halt als Mensch, als Therapeut oder als Schamane diesen Patienten oder diesen Leuten, die den Suchenden praktisch zur Seite stehen kann.
Wie du gerade schon sagtest, eigentlich der Begleiter auf der Reise in den dunklen Wald, nach innen.
Da sind wir wieder.
Das ist die Heldenreise, was auch immer unser Thema ist. Reise, ne, ja, mit dir macht. Im Endeffekt musst du die Reise selber machen, aber du, wie du schon sagtest, du würdest ja jetzt auch nicht durch den Wald oder weiß nicht, durch den Himalaya laufen, ohne dass da vielleicht ein Guide bei ist, der dir zeigt, wo es lang geht.
Oder mich mit dem Imperium anlegen ohne Yoda.
Sozusagen, wäre auch nicht so eine gute Idee. Nee. Also ich glaube, das ist in jeder Gesellschaft da und ich glaube auch unsere Gesellschaft, das fehlt so ein bisschen, denn ich glaube, nicht jeder Psychotherapeut zum Beispiel ist auch tatsächlich Schamane.
Ja.
Ne, ich glaube, das ist so ein bisschen nämlich das Problem, weil ich glaube schon, dass dazu auch ein sehr bewusster Selbstverständnis gehört. Jetzt nicht, dass man von sich sagt, ich bin Schamane, das klingt ja mal alles auch so ein bisschen komisch, sondern dass man aber sich bewusst ist, dass man mit der Person, die man begleitet, ich sag mal tatsächlich in andere Welten und wie auch immer die jetzt, wie man die jetzt sieht, ob das jetzt Innenwelten sind oder wie auch immer, aber dass man mit diesen Leuten da reingeht und dass man da auch sehr merkwürdige und komische Erfahrungen mit denen teilen kann,
ja,
mit
den
Patienten, Klienten oder wie man das nennt.
Kann das was damit zu tun haben, dass wir das Gefühl haben, dass wir alles schon wissen? Weißt du, dass unsere Wissenschaft, wir haben ja jetzt das Gefühl, wir wissen so unheimlich viel. Ich bin mir sicher, in 20 Jahren sind so und so viel 100.000 Erkenntnisse dazugekommen und unser Weltbild hat sich nochmal komplett geändert.
Ich glaube, vor 2000 ist ja immer so. Jahren haben die das schon natürlich. Da gibt es auch irgendwie von, weiß ich nicht, irgendwann.
Ja, aber ne, trotzdem.
Wir wissen schon alles.
So. Aber trotzdem hat man doch jetzt im Moment für uns jetzt, so wie wir jetzt auf diesem jetzigen Stand, haben wir das Gefühl, ja, wir wissen doch sehr viel. Guck mal, wir können Sonden auf Meteore landen lassen und sowas alles. Das ist ja schon was, ja. Und aber trotzdem bin ich mir sicher, wie ich gerade schon sagte, in 20 Jahren hat sich das wieder alles komplett geändert.
Genau, und die großen Fragen, die wir hier in unserem Podcast stellen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was sollen wir eigentlich hier, darauf Antworten zu finden, ist vielleicht noch nicht so klar.
Ja,
oder vielleicht genau. Ist es schon klar. Ja. Und vielleicht wusste man es schon vor 10.000 Jahren, vor 5.000 Jahren, vor 2.000 Jahren und wir wollen es einfach nicht hören. Und ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, jeder muss für sich diese Antwort finden.
Ja.
Denn die Antwort im Detail ist für jeden anders, in der im Grunde ist sie gleich, natürlich.
Ja,
aber im Detail ist sie natürlich für jeden anders. Aber das sind die großen Fragen, die wir, glaube ich, noch sehr lange stellen werden als Menschheit.
Ja.
Ne?
Ich meine, das macht uns ja auch aus. Das unterscheidet uns ja auch von ich meine, manchmal gucke ich meinen Kater an und ich beneide den so sehr. Weißt du, der hat nur Fressen, Kacken, auf Deutsch gesagt, das war es auch
rumhängen.
Schon so, und rumhängen.
Genau,
weißt schlafen. Du, das ist sehr, sehr einfach so, weißt du, und ich muss mir aber Gedanken machen, wie ich das Fressen für ihn kriege, verstehst du, und diese Sorge hat er gar nicht, er sitzt nur morgens um 5.30 Uhr bei mir auf der Brust, auf dem Brustkorb und verlangt sein Essen, so, das ist das Einzige.
Kackt er dir auf den Kopf.
Nee, das macht er nicht, aber er wird rabiat, also ist schon echt, als wenn man so einen Hooligan zu Hause hätte, und aber das ist,
Aber vielleicht noch mal zu zwei, drei anderen Gästen.
Ja, gerne, gerne.
Vortragenden. Also, wen ich noch sehr interessant fand, ein bisschen zwiespältig gebe ich zu, war Luc Saller, das war ein Holländer, der, weil wir haben ja jetzt ein bisschen über diese ganzen, also es wurde sehr viel über therapeutische Ansätze, über spirituelle Ansätze und so gesprochen. Und Luc Saller ist so ein bisschen Forschertyp. Also nicht Forscher im Sinne von der forscht, sondern der war sehr forsch in seiner Art. Der hat, ne, der hatte so ein bisschen diese Art drauf, was ich so ein bisschen schwierig fand, aber der hat ein paar ganz kluge Sachen eigentlich gesagt, nämlich, dass diese ganze Forschung sich im Moment sehr natürlich auf therapeutische Heilmethoden und so weiter konzentriert, aber was ist denn mit psychedelischen Substanzen im Business-Bereich zum Beispiel. Das ist im Moment, was ja sehr trendy ist, ist ja Microdosing, nennt sich das. Also Leute, die ganz, ganz geringe Mengen von LSD zum Beispiel nehmen, was so wenig ist, dass man keinen, neben so einem psychoaktiven Effekt hat.
Aber?
Sondern, die beschreiben halt, dass sie einfach klarer denken können, schneller denken können, vernetzter denken können. Also wenn man so will, so ein bisschen so eine Art hier, wie heißt der? Limitless.
Ne? Limitless. Genau. Ja, das wäre toll.
Ja, aber wir kennen ja auch den Film, ne? Das ist ja ein bisschen auch gefährlich. Aber anyway, das ist auf jeden Fall gerade ein großes Thema. Er meinte, was ist mit Psychedelika beim Sex? Wer hat da noch nicht mit experimentiert, hat er gefragt. Und eigentlich hat keiner die Hand gehoben, weil alle natürlich schon mal unter irgendwelchem Einfluss von Substanzen mal geguckt haben, wie ist denn das, ne, wenn ich Sex habe, wenn ich bekifft bin oder betrunken oder auf LSD oder was auch immer. Was passiert da? Ne? Oder einfach nur im Fun. Oder er hat auch, oder in der Kunst oder sogar in der Geburtsphase. Ne? Also es gibt so viele andere Lebensmomente, wo auch Psychedelika oder entheogene oder wie man sie nennen will, Substanzen, auch tatsächlich eine Wirkung entfalten und wo es ja auch interessant wäre, mal zu forschen. Mhm. Ne? Und ich meine, ich persönlich sehe das natürlich ganz klar so, dass das ja nur ein Anfang auch ist, weil man muss ja irgendwo anfangen. Ja, ja. Und es ist ja schon schwierig genug, das sieht man ja daran, dass MAPS, diese Gruppe um Rick Doblin, jetzt schon seit irgendwie 20 Jahren oder so daran arbeitet und jetzt nochmal 5-6 Jahre veranschlagt, also ein Vierteljahrhundert braucht, um vielleicht mal endlich wenigstens diese eine Anwendung von MDMA in der Therapie vom posttraumatischen Stresssyndrom einzusetzen, legalisiert zu bekommen.
Ja.
Ne, also das ist natürlich Step by Step und die Hoffnung ist ja natürlich auch bei MAPS, dass das sich dann aufdröselt ganz schnell klar, und dass dann logisch. Auch ganz schnell alles andere legal wird. Ne, und dann kann man auch wiederum diese Forschungen betreiben.
Ja, ja.
Mit eben all den anderen Themen. Nur da war er, das fand ich so ein bisschen eng gedacht von ihm, weil ich hatte das Gefühl, er war da so ein bisschen auch, er fand das doof. Ich glaube, er ist so ein ungeduldiger Typ. Er möchte am liebsten, dass sofort jetzt die gesamte Wissenschaft alle möglichen Aspekte abforscht. Nur das geht ja scheinbar nicht, weil irgendwo muss ja das Geld herkommen und das muss ja von irgendwelchen staatlichen oder privaten Instituten bezahlt werden. Und da muss man erstmal Leute davon überzeugen, dass das nicht irgendwie Killefit ist, sondern dass das eine wirklich gute, substanzielle Forschung ist. Und im Moment hat man noch sehr viel gegen das schlechte Image anzukämpfen,
ja, ja.
dieser Substanzen.
Das wird,
und das wird noch eine Weile dauern, bis das aufgehoben
ist. Vor allen Dingen, das Problem ist ja, dass es immer Negativbeispiele gibt es halt immer. Ne, du hast halt immer irgendeinen, wie wir vorhin schon sagten, so einen schlechten Trip hatte oder Leute, die gestorben sind oder so. Das hast du halt immer. Aber du verbietest ja auch keine Autos.
Und auch keine Aspirin. An Aspirin sterben jährlich hunderte Menschen, die allergisch dagegen sind. Und andere. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Es ist ein Werkzeug, es ist eine Art, von mir aus ist es auch ein Medikament oder es ist, ne, also und Medikamente oder alles, was wirkt, hat auch eine Nebenwirkung.
Ja.
Also es ist einfach so. Und
deswegen ist es umso wichtiger, dass da Fachleute dran sind und dass man das unter staatlicher Aufsicht rausgibt, sei es jetzt beim Cannabis oder bei anderen Sachen, als dass man es auf der Straße oder auf einer Party kauft.
Absolut, ne? Das wäre das Tolle. Ich meine, ich bin sicherlich keiner, der sagt, Heroin ist gut, ganz im Gegenteil, sollte man auf keinen Fall ausprobieren.
Ja.
Aber tatsächlich kann man ja mit Heroin alt werden und gesund bleiben, wenn man guten Stoff hat, den man in gesunder, steriler Umgebung mit den richtigen Mitteln zu sich nimmt.
Also sehr, sehr provokante These.
Nee, ist das so? Nein, es ist ja so, wenn jemand, also es gibt genug reiche Menschen, die irgendwie über Dekaden Heroin zu sich genommen hat, sich so komisch an, Heroin genommen haben.
Ich finde es immer total, total interessant. Wo waren das noch? Das, ich glaube in einem From Hell. Damals, weißt du, diesen Jack the Ripper das war ja damals so, wann waren das, 1800?
Irgendwie so 80 rum.
Ja, ja, ganz genau war das so mit Jack the Ripper. Da haben ja unheimlich viele Leute
Opium
genommen. Genau. Also da gab es ja richtige Opiumhöhlen. Ich meine, das hört man ja, Opiumhöhlen. Ja, genau, ne? Das ist ja auch nochmal interessant, dass das eigentlich damals schon, das war ja dann damals die Modedroge. Genau. Ne?
Ja, das ist, wie gesagt, das ist ja alles nicht neu.
Nee.
Ne? Aber was ich sagen will, ist einfach, dass die meisten Menschen, die an Heroin sterben, sterben ja eben nicht nur am Heroin, sondern weil sie nicht wissen, wie viel sie da haben, weil, keine Ahnung, du hast ein weißes Pulver, da sagt dir einer, das ist 5 Gramm Heroin und vielleicht ist es aber gestreckt mit irgendeinem Scheiß oder so, oder du hast dann auch die dreckige Nadel und die Krankheiten und du wirst natürlich, weil du in die Illegalität getrieben wirst, kostet das ein horrendes Geld, du musst, weiß ich nicht, Geld beschaffen, also das sind ja genau die Probleme. Wenn ich jetzt in der Apotheke mein Heroin für günstiges Geld kaufen könnte, würde ich natürlich nicht unbedingt dran sterben. Ist natürlich jetzt eine andere ethische Frage. Kann ich an Menschen etwas so Gefährliches verkaufen? Das ist natürlich jetzt ein anderes Thema. Können wir heute auch nicht umfassen.
Ist
ein bisschen so ein extremes Beispiel,
genau.
aber trotzdem, es ist aber auch ein gutes Beispiel, weil es halt eben zeigt, dass etwas, wo man denkt, das ist ja ganz furchtbar und das ist ja tödlich.
Ja, ja, weil das ist tatsächlich genau. So. Also ich kann über alle Sachen hinwegsehen und kann in allen Sachen, in allen Substanzen kann man mir erzählen oder weismachen, dass das auch eine gute Seite hat. Aber komischerweise bei Heroin, also da bin ich so...
Nein, hat auch keine gute Seite. Also muss ich auch mal ganz klar nochmal sagen, soweit ich das beurteilen kann, Sachen wie Heroin, Kokain, Crystal Meth haben keine positive Seite.
Ja.
Absolut nicht.
Okay.
Der James Orrock hat mal eine sehr schöne Aufstellung gemacht, Autor von Tryptamine Palace.
Genau.
Der hat mal alle Substanzen, also alle nicht, aber die großen bekannten Substanzen, ja, die 25 größten bekannten Substanzen in eine Art Liste eingeordnet, und zwar inwiefern sie das Ego verstärken
genau,
oder das Ego auflösen.
Ganz genau.
Und natürlich kann man sich denken, Alkohol, Kokain, Heroin waren ganz, ganz oben ganz in der Ego-Verstärkung.
Ja,
also
logisch.
Auch jetzt aus unserer, also aus der Sicht unseres Podcasts, wir wollen ja Bewusstsein erweitern, wir wollen Spiritualität, wir wollen irgendwie das Göttliche, was auch immer das ist, selbst erfahren. Da sind diese Substanzen genau das Falsche.
Ja.
Deswegen auch Alkohol ist da überhaupt nicht gut für.
Nee, ne? Absolut nicht.
Und je weiter man aber interessanterweise eben in diese psychedelischen Substanzen kommt, dann LSD, Psilocybin bis hin zu DMT und 5-MeO-DMT ganz besonders, das ist für ihn die Krone, das kennen wir ja auch alle von Olli und so, da ist das Ego dann aufgelöst. Und interessanterweise sind das auch die Substanzen, die zumindest auf der physiologischen Ebene überhaupt keinerlei Schaden ausrichten, die auch nicht süchtig machen können.
Mhm.
Also auch nochmal interessant zu sehen. Während die suchterzeugenden Substanzen, die auch wirklich körperlichen Schaden, die auch sozialen Schaden ausrichten, sind eben die, die das Ego sehr verstärken.
Ja,
das zeigt ja, ist ja auch interessant.
Ja, ja.
Ne? Weil ist das Ego vielleicht jetzt doch wieder das, was uns dann auch den Schaden produziert. Ne? Dadurch, dass ich mein Ego verstärke, baue ich mein Leben auch plötzlich wieder so, dass ich... Dass
ja, okay, aber das setzt voraus, dass du von Haus aus ein Ego hast, was nicht so gesund ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also das heißt, also wenn du jetzt jemand bist, der wenig Selbstvertrauen hat.
Ja.
Oder so, und du nimmst dann irgendwelche Substanzen zu dir, wie zum Beispiel Alkohol und so, nur um oder Kokain, nur um dann den Bad Motherfucker raushängen zu lassen, ne? dann ist das ja schädlich. Das ist ja dann.
Aber auch wenn du ein gesundes und gesetztes Ego ist, ist das schädlich, weil es wird immer dein Ego.
Ja, aber die Frage ist dann, wenn ich ein gesundes Selbstvertrauen habe und mit mir selber praktisch im Reinen bin oder ich das Gefühl habe, ich bin ein zentrierter Mensch, komme ich dann überhaupt auf die Idee, solche Sachen zu nehmen?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Verstehst du, das meine
natürlich. Und
das
du wirst auch schnell merken, dass das nicht gut ist für dich.
Genau, also für Leute, die jetzt irgendwie anfällig suchtgefährdet sind sowieso, und dann für Leute, die halt nicht so viel Selbstvertrauen haben zum Beispiel, da ist es natürlich super simpel, mir ständig einen
Mut anzutrinken. Genau, oder Mut Sinne anzuspritzen oder Frieden. Ja, natürlich, also es ist auch, sagen wir mal so, es soll auch von meiner Seite keinerlei Verurteilung sein für die Leute, die diese Substanzen nehmen, weil da steckt ja immer ein Grund hinter.
Ja, ja.
Der Grund für die Suche, die Sucht oder eben auch diese Suche nach diesem Erlösungsgefühl, was ja, so, ich meine, ich habe nie Heroin genommen, ist auch nicht mein Plan, aber das ist ja die Beschreibung, das ist ja wirklich ein tolles Gefühl, sonst würden die Leute es ja auch nicht nehmen.
Ja, ja.
Das sagte ich ja vorhin schon mal, die Drogen sind ja, die produzieren ja etwas Positives in der Regel, sonst würden die Leute die ja nicht nehmen.
Ja.
Dann steckt da ja auch was hinter. Warum sucht die Person das denn? Was ist denn das Defizit Seele, in der Psyche? Und da finde ich eben auch wichtig, ist die Legalisierung ein ganz wichtiger Punkt, denn das führt ja auch dazu, dass diese Menschen vielleicht mal ernster genommen werden, dass man auch mal sieht, das sind keine kranken Menschen, also nicht krank im Sinne sozial bekloppte oder Verbrecher oder moralisch schwache Menschen, sondern das sind kranke Leute im Sinne von, da müsste ich mal eher therapeutisch mitarbeiten und mal versuchen, an die Wurzel zu kommen.
Sie holen sich ja da über Umwege und auf dem schnellsten Wege, was sie ja dann von der Gesellschaft nicht kriegen. So,
genau.
Ne? Also sei es jetzt Fürsorge oder ich meine, dazu kommt ja noch, dass das halt so Junkies, das ist ja dann auch eine Community, ne? So eine Gemeinschaft praktisch. Ne? Und klar, also das macht schon totalen Sinn.
Ja, du hast dann auch tatsächlich viel mehr die Möglichkeit, weil ich meine, guck mal, was passiert ist in den letzten Jahrzehnten, ist, diese Menschen werden ins Gefängnis gesteckt.
Ja, ja.
Was ungefähr der allerschlechteste Ort ist, um diese Menschen wieder zu einem vernünftigen Leben zurückzuführen.
Ja.
Ne? Und jetzt, ich meine, das ist ja jetzt auch nicht erst seit gestern, aber es verbreitet sich ja auch diese Ansicht, ja, man muss diesen Menschen eher eine Therapie zukommen, dass man muss mit denen reden. Witzigerweise sind es ja gerade LSD, Ibokain oder auch vielleicht Psilocybin, die helfen können, Sucht wiederum aufzulösen in Menschen, was ja auch für viele Leute ein totaler Mindblower ist, wie nach dem Motto so, wie, ich soll Drogen nehmen, damit ich nicht mehr drogensüchtig werde. Ja, das ist natürlich deswegen, weil die Drogen ja nicht die Drogen sind. Bei dieser ganzen Illegalisierungsnummer wurde ja alles in einen Topf geschmissen.
Ja, ja, klar.
Ich meine, Heroin und Psilocybin und LSD haben ja überhaupt nichts miteinander zu, also Heroin und Psilocybin haben nichts miteinander zu tun. Das sind komplett unterschiedliche Stoffe.
Ja.
Und werden in einen Topf geworfen. Und natürlich ist das eine Medizin und das andere ist ein Gift.
Ja, ja, genau.
Und wenn ich mit dieser Medizin die Sucht nach dem Gift auflösen kann, ist doch grandios. Ich meine, da sollte jetzt tatsächlich mehr geforscht werden. Und da ging es halt viel, jetzt mal zurück zum Kongress wieder, da ging es halt auch eben viel drum. Ne? Also was ich bei Lyxzala vielleicht noch interessant fand, waren zwei Aspekte. Einmal hatte er gesagt, dass auch die Drogen zu einer die Substanzen zu einer bestimmten Persönlichkeit passen müssen. Also nicht für jeden ist jede Substanz die richtige. Fand ich auch gut. Und was er auch nochmal gesagt hat, dass in unserer Gesellschaft diese Initiationsriten fehlen. Haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt und haben wir schon drüber gesprochen. Und ich glaube, da sind Substanzen sicherlich auch eine Möglichkeit.
Ja.
Ne? Also wenn sie eben auch unter dieser Intention eines Initiationsritus eingenommen werden, in einer Art begleiteten Gruppe oder so weiter, dann ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, tatsächlich mal eine Initiation zu erleben.
Ja.
Ich persönlich empfand das als Initiation, meine Ayahuasca-Erfahrung.
Okay.
Das war für mich eine ganz klare Initiationserfahrung.
Ja, ja, das war ja bei mir bei der Erfahrung mit Olli, mit dem DMT, war es ja auch so. Ne? Alle saßen um mich herum.
Genau.
Ich war das Zentrum des Geschehens in dem Moment und auch so beim Wiederwachwerden, beim Wiederklarwerden, so die Gesichter zu sehen, das hat eine unheimlich tolle Wirkung gehabt.
Ja,
ja, genau. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, diesen Moment, den ich damals hatte im Krankenhaus, als ich da lag mit meiner Leukämie und dann wieder rauskam. Da versammelten sich ja auch alle um mein Bett herum. Ne? Und das war so ein, wenn ich jetzt darüber nachdenke, das ist ein ähnliches Bild, ne? So, was so im Kopf entsteht.
Ich glaube auch, es würde bei den Riten sogar fast schon reichen. Ja, muss jetzt nicht gleich die Substanzen einnehmen oder so, aber ich glaube, dass man überhaupt in irgendeiner Form eine Art Ritus.
Naja, also ich meine, guck mal, hier so Konfirmation, Kommunion oder Bar Mitzwa oder so, das sind ja alles solche Sachen.
Genau, ne? Aber die sind natürlich, also jedenfalls, wenn ich das aus meiner persönlichen Erfahrung oder auch wenn ich mit anderen Leuten spreche, denen fehlt trotzdem meistens irgendwie genau dieser Aspekt, der für eine Initiation wichtig ist.
Naja, wenn ich mich an meinen Konfirmandenunterricht zurückerinnere, das wurde ja überhaupt nicht irgendwie großartig, also ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, vielleicht lag es aber auch daran, weil ich einfach ein pubertierender Spacko war, der einfach in Ruhe gelassen werden wollte, hier von wegen Unterricht jetzt noch nachmittags, ihr habt ja wohl an einer Waffel. Aber das hat ja, das ich finde, das wurde nicht richtig rübergebracht, dass das wirklich jetzt, dass damit auch so praktisch die Schwelle ins Erwachsenenleben so praktisch genommen wird.
Genau, das ist, glaube ich, aber das Problem. Ich meine, das ist jetzt auch schon fast wieder noch eine andere Diskussion,
ja,
weil
ja,
das ist natürlich ein interessantes Thema. Sollten wir vielleicht mal in Ruhe drüber sprechen, weil es hat natürlich auch damit zu tun, dass den klassischen Religionen natürlich dieser Erfahrungsaspekt abhanden gekommen ist. Ne? Also sowohl in der christlichen, aber auch in fast allen anderen Religionen ist ja dieses Gott erfahren oder dieser Erfahrungsaspekt, der ist ja raus operiert worden. Und es ist zumindest bei vielen Priestern oder sonst wie Leuten, die sozusagen vorne stehen, in welchen Religionen auch immer, ist vielleicht das, da ist nicht mehr die echte Energie da, der Saft so, ne? Das ist einfach nur noch so ein trockenes Nachbeten von Dingen, die ich in einem Buch gelesen habe. Das ist, glaube ich, einfach der Knackpunkt, dass du einfach dass da dieser Erfahrungsaspekt vielleicht nicht mehr so groß ist und das können die dann auch nicht mehr an Jugendliche vermitteln. Und dann denken alle, ich weiß das von meinem Lehrer, der selbst jüdisch aufgewachsen ist, der ganz gespannt und begeistert auf die Bar Mitzwa gewartet hat, weil er dachte, da passiert sonst was. innerlich, ne?
Es gibt eine super Geschichte, die Billy Crystal erzählt. Ich habe das Hörbuch von seiner Biografie und es ist super lustig. Und zwar, er hat zwei ältere Brüder und hatten die ihre Bar Mitzwa und es war dann immer so, dass dann musstest du aufstehen und dann musstest du da hingehen und dann bist du zum Rabbi gegangen und der hat dir irgendwas Geheimnisvolles ins Ohr geflüstert und dann haben sie sich umgedreht, haben Mama und Papa einen Kuss gegeben und haben sich wieder hingesetzt, ne? Und er hat sich mal jahrelang gefragt, Gott, was ist das denn, was kriegt man denn da? Und keiner hat ihm gesagt, was der Rabbi gesagt hat zu denen. Also es war ein Riesengeheimnis. Also das war das geheime Mantra. Ne? Ja. Und dann ist er war er irgendwann Jahre später selber an der Stelle und er war total aufgeregt. Was wird der Rabbi zu mir sagen? Ja. Ne? Und dann kam halt dieser Moment, wo er aufgestanden ist und mit zitterndem Geist ist er dann da hingegangen zu diesem Rabbi. Und der Rabbi meinte, so, jetzt drehst du dich gleich um, gibst Mama und Papa einen Kuss und setzt dich ruhig wieder hin. Und dann warst du so, was? Ja. Das war alles?
Genau, und, ja. Aber das war und, das Gleiche, was mein Lehrer auch gesagt hat. Der hat halt gedacht, der passiert jetzt sonst was und es passierte nichts. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass in den Ritualen und auch in den Religionen das nicht drin ist, sondern dass das im Laufe der Jahrhunderte eben in den Mystikbereich verbannt wurde,
klar.
Wo das natürlich noch lebt.
Das ist jetzt, ich habe einen ganz tollen Film gesehen, den ich übrigens an dieser Stelle sehr, sehr empfehlen kann, wenn er noch in den Kinos läuft, wenn dieser Podcast online geht, und zwar Captain Fantastic heißt er. Mit
Viggo Mortensen. Ne?
Viggo Mortensen. Ja. Und der fängt an mit so einer Initiationsszene, wo halt, also Viggo Mortensen spielt einen Vater, der mit seinen Kindern, also wirklich von den ganz kleinen, ich glaube 7 Stück hat er, 7 ganz kleine oder und einen erwachsenen Sohn. Mhm. Also wirklich so sämtliche Altersstufen, die stehen da so wie die Orgelpfeifen und der Film fängt an mit einer so einer Initiationsszene, wo halt der Älteste ein Hirsch erlegt und dann praktisch durch den Vater so, du bist jetzt
ein Mann.
Du bist heute Morgen gewacht als Kind oder als Junge und du bist jetzt ein Mann oder so. Ich meine, okay, klar, ich meine, das kennen wir alles aus Dokumentationen, aus irgendwelchen Urwaldstämmen und so, ne? Aber stimmt, ich finde, das ist wirklich sowas, was unser modernen Leben total abgeht irgendwie so.
Ja, und ich glaube,
ich meine, das Einzige, was wir noch haben, das ist vielleicht so Abitur. Oder,
ja, aber das macht ja auch nicht jeder. Also ich glaube, das Problem ist wirklich dann immer diese Selbstinitiation, die natürlich instinktiv die Jugendlichen dann machen.
Ja.
Und das hat ja auch viel mit Substanzen zu tun oder mit irgendwelchen spektakulären
Sachen. Genau, die man macht.
Und
stimmt.
Aber es wäre natürlich auch vielleicht optimaler, wenn das jetzt schon in einem Setting stattfindet, was auch wirklich das als Intention hat, weil das ist ja nicht unbedingt bewusst bei den Jugendlichen.
Ganz genau.
Ne? Und ich glaube, das ist was, wo unsere Gesellschaft sicher auch dran heilen könnte, wenn eben eine Art von Initiation stattfindet, dieses Mädchen zur Frau, der Mann, der Junge zum Mann. Aber auch zwischendurch noch ein paar. Also ich sag mal, die klassische Midlife-Crisis, die wir ja gut kennen als alte Säcke, die ist ja auch eine Initiationssuche. Das ist auch ganz klar, da funkt was in dir plötzlich.
Also eine Sinnsuche,
aber da ist was eine Weile ruhig war, weil es ging jetzt erstmal darum, ein Leben aufzubauen, so
ganz
in dieser Welt. Ne?
Ganz genau, sich
Job,
zu vermehren.
Frau, Kinder und so weiter und so fort, Häuslebau.
Ja.
Aber irgendwann denkst du, okay, und jetzt?
Das war's.
Und dann fängt wieder die Suche an. Und auch da ist dann natürlich schön, wenn du in einem Kontext bist, wo jemand genau weiß, was jetzt mit dir passiert und mit dir, sage ich mal, eine Art Initiation, die ja nicht ein Event unbedingt sein muss, sondern auch ein längerer Prozess sein kann, durchzieht und du danach eine andere Sicht auf die Dinge hast.
Ja.
Also von dem her, also das fand ich nochmal einen interessanten Ansatz von dem Yüksalla. Vielleicht noch abschließend 2, 3 Gäste noch kurz erwähnen. Also James Jesso war ja da.
Ja, genau. Das ist jetzt das Thema alte Bekannte getroffen.
Alte Bekannte, ja, da waren ja
also wen hast du denn getroffen?
Genau, wen habe ich denn getroffen? Ich nenne jetzt nicht alle Namen, weil ist ja, sagen wir mal, auch so ein bisschen leider eben, weil es eine illegale Substanz
hat
geht.
So ein bisschen was.
Weil es auch ein bisschen schräges Thema ist. Will vielleicht nicht jeder, dass alle Welt weiß, dass er oder sie da war. Stefan war ja schon bei uns im Podcast, das kann ich ja erzählen, der heißt ja auch nur Stefan, davon gibt es eine Menge, der war zu meiner großen Überraschung da.
War er auch so überrascht, dich zu sehen?
Nein, er hatte nämlich, glaube ich, von unserem Podcast von dem Kongress gehört.
Ah, okay.
Und ist mit
also hat mit dir gerechnet quasi.
Mit meinem anderen Bekannten, dem Thomas, da aufgetaucht. Und ich saß da samstags morgens beim Frühstück im Hotel und da tauchten die beiden auf. Und ich war natürlich völlig baff.
Ja.
Und die sind auch tatsächlich nur für den Samstag gekommen, extra aus dem Ruhrgebiet auch, schön hingefahren, Zug, Tag da sein, wieder zurückgefahren.
Wow, okay.
Weil sie leider nicht länger konnten. Fand ich ganz toll.
Ja. Gibt es da ein Update? Also das würde mich jetzt mal privat...
Wir haben tatsächlich, also das ist auch so ein anderer Punkt, wir haben nicht so viel gesprochen, weil tatsächlich wollten wir natürlich die ganzen Vorträge sehen. Man hatte dann in der Mittagspause ein bisschen Zeit, da haben wir dann über andere Sachen noch gequatscht und dann mussten die halt auch wieder weg.
Ja, ja, schade.
Also
schade.
Da wäre sicherlich mal interessant, nochmal nachzuhaken. Hm. Vielleicht gibt es ein Update auch für unseren Podcast nochmal.
Ja, wäre mal schön.
Mal schauen.
Ja.
Ich habe sogar noch einen Arbeitskollegen getroffen, da habe ich jetzt auch nicht weiter detailliert eingehen, aber war ich auch sehr überrascht, da haben wir beide sehr gelacht. Was auch interessant ist, weil, ich sag mal, man kennt sich von der Arbeit und hat natürlich ein ganz anderes Bild vielleicht.
Ja.
Das war sehr spannend, da mal die andere Seite der Person kennenzulernen.
Dann hast du James Gesso.
Dann haben wir James Gesso, den der ein oder andere Hörer ja vielleicht kennt, weil der war ja schon...
unser erster englischsprachiger Podcast.
Richtig, ja, genau, schon ein bisschen was her. Könnt ihr mal in unser Archiv gucken, war ein sehr, sehr spannendes Thema. Der James hat ja sehr intensiv sich mit Psilocybin beschäftigt, hat da sehr viele Eigenerfahrungen gemacht, hat da Bücher drüber geschrieben. Und der war jetzt gerade auf so einer, ich sag mal, echt so einer Art Welttour. So, ne? Ich habe das immer bei Facebook verfolgt. Der war irgendwie in Thailand.
Habt ihr euch verabredet oder war das jetzt auch purer
Zufall? Ich hatte tatsächlich ihm von diesem Kongress erzählt, als er mal vor einem Dreivierteljahr anfragte, ob wir nicht irgendwelche Leute kennen, weil er war jetzt, hatte diese Weltreise quasi geplant und hat die jetzt aber quasi fast ohne Geld und so geplant und wollte jetzt gucken, wo könnte er vielleicht auch mal einen Vortrag halten oder so und hat dann halt alle gefragt, die er kannte und er wusste halt, wir sind hier in Deutschland und ich muss sagen, wir sind ja in der Szene gar nicht so connected, also überhaupt nicht eigentlich. Ne?
Ja.
Und ich hatte dann aber ein bisschen rumgesucht und da bin ich ja, glaube ich, ich frage mich gerade, ob ich dadurch sogar überhaupt auf diesen Kongress gestoßen bin, weil ich für James mal geguckt habe, wo könnte der denn mal Vorträge halten.
Oder
ja,
Vorträge.
Ja, und Penn auch. Penn hat sich selbst drum gekümmert. Und dann habe ich aber gar nichts mehr davon gehört und dann kriegte ich nur über seine Facebook mit, dass er da ist und dann war es natürlich nett. Wir haben uns halt getroffen. Er hat einen Vortrag über Psilocybin gehalten, sehr, sehr gut. Echt guter Vortrag. Und das war wirklich toll und auch mal ein bisschen zu quatschen, weil man kennt sich dann nur so über
Skype
oder man hört seine Podcasts, man liest seine Bücher, aber man sieht sich dann mal.
Ja, das ist schön.
Das war toll, das war auch schön. Zumindest einen Hörer habe ich auch getroffen, das war auch sehr lustig, weil ich stand so an der Theke, habe einen Kaffee bestellt und hatte gemerkt, ich hatte mich so ein bisschen unwissend vorgedrängt, entschuldigte mich dann bei ihm und er meinte, ja, deine Stimme habe ich ja schon mal gehört. Ich so, ja, machst du irgendwas? Ich sag, ja, Podcast machen wir. Ah, ja, genau. Man wusste ja auch. Und so, der Ingo, schöne Grüße. Der jetzt auch demnächst, oder der hat auch schon selber relativ viel, ich glaube, bei Gaia TV hat er Sachen gemacht und will jetzt auch so eine Art Video-Podcast zum Thema machen.
Okay.
Hab ihm auch gesagt, da können wir gerne mal ein bisschen Werbung machen, wenn er da konkreter wird. Ein sehr netter Typ, mit dem ich mich dann auch am zweiten Tag noch länger unterhalten habe. Also es war auch ganz lustig. Und jetzt hatte ich vor kurzem mal eine E-Mail bekommen von einer Hörerin, die auch da war. Die habe ich leider nicht getroffen, weil das Problem ist, es ist mir dann auch aufgefallen mit Ingo, die Leute wissen ja gar nicht, also die wissen vielleicht, wie wir aussehen, weil sie dieses eine Foto von uns kennen, aber sie wissen meistens gar nicht, wer ist Roland und wer ist Gary.
Ja, das ist total interessant.
Also ich glaube, wenn wir jetzt unsere Website überarbeiten, schreiben wir mal Namen drunter. Also Gary ist der mit Haaren im Gesicht und Roland ist der mit Haaren auf dem Kopf.
Noch.
Ja, die gehen zurück, habe ich jetzt auch gesehen, ne? Auf dem Podcast hier von euch, wo ihr auch mich selber sehen könnt. Dachte ich, oh, die rutschen jetzt schön nach hinten. Die Perücke, die muss ich mal wieder nach vorne machen. Naja, noch. Ich bin ja auch ein paar Jahre jünger, von dem her.
Ja, genau.
Du hast einfach Vorsprung.
Ja.
Aber das werden wir, glaube ich, da mal andeuten. Ja, die hab ich jetzt leider persönlich nicht getroffen, aber es ist natürlich schön, dass wir auch für den einen oder anderen tatsächlich dann eine Anregung waren, da hinzufahren, denn wie sie auch selbst verschrieb, war das ja ein schönes Erlebnis.
Da musst du mal wirklich zum Wochenende zum Olli fahren. Da hast du aber viele Podcast-Hörer.
Wir sagen ja auch immer, Spaß, der Olli, der muss uns mal Prozente geben.
Ja,
ja, den habe ich natürlich vermisst auf dem Kongress. Und,
schade. Der war dann auf der Gamescom.
Hast du ihn dieses Jahr nicht getroffen?
Wir waren ja nicht am Pressetag da, sondern mal am letzten Tag. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er da war, weil er hat da private Connections und kommt dann da auch für Nüsse rein und
Ich meine, das war so ein Ding auch, die Frage, was fehlte denn? Das war ja ein bunter Strauß an Themen.
Ein
Kessel buntes?
Ja.
Ein Kessel Butterpillen? Nein. Da hab ich natürlich auch gedacht, gerade dieses Thema 5-MeO-DMT, was ja schon auch ein sehr spannendes Thema ist.
Naja.
Da gibt es ja auch diverse Leute, also Da hoffe ich, dass vielleicht beim nächsten Mal mal jemand dazu was sagt. Aber es gab natürlich ganz viele Sachen, worüber nicht gesprochen wurde, einfach weil da keine Referenten jetzt für da waren. Ja, also man, irgendwann sind zwei Tage auch voll.
Ja, ja,
ich meine, kann man jetzt auch nicht mehr machen und so. Aber da denke ich mir zum Beispiel, wäre sicher interessant, auch noch mal ein bisschen tiefer in diese Spiritualität und Entschuldigung, Ego-Tod-Geschichte einzusteigen. Der Joe Schraube hat halt diesen tollen Vortrag gehalten, der Angriff aufs Ego oder wie war das? Nee, der Denial of Service Attack.
Was heißt das denn jetzt?
Hatte er, glaube ich, in unserem Podcast auch kurz erklärt. Also er hat das ganz gut beschrieben. Es ging halt darum, was passiert denn, wenn ich eine sehr hohe Dosis von Psychedelika einnehme, wenn ich in diesen Erlebnis der Ich-Auflösung und des Ego-Todes komme. Also wenn ich quasi sterbe,
ja,
während einer, nicht in echt, sondern, also im Sinne gefühlt, ja, der Körper ist aber okay. Also
ja, ja,
das ist eine im Grunde genommen schon sehr, sehr positive, wenn auch extrem anstrengende, kann sehr, sehr furchtbar sein im direkten Erleben. Also man stirbt halt einfach.
Mhm. Ne?
Und was passiert dann eigentlich? Und er hat das halt so beschrieben mit so Hacker-Terminology. Denial of Service Attack ist eigentlich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, als Hacker versuche, sagen wir mal, die Website von CNN zu crashen. Dann verteile ich ein Programm an alle meine Freunde und die verteilen es weiter, dass dann auf CNN die CNN-Webseite zugreift.
Okay.
Und zwar irgendwie 1 Million Mal in einer Stunde so ungefähr. Und wenn das dann genug Leute machen, dann bricht irgendwann der Server zusammen CNN und dann ist die Website weg. Und er beschreibt halt sozusagen eine Hochdosis Psychedelika, macht das Gleiche mit dem Ego. Also die Firewall,
die dein
Ego aufrecht erhält, die bröckelt immer mehr, bis sie irgendwann zusammenbricht.
Stimmt,
und dann
das
einfach
hat er
das
erklärt.
Ego, das hat er erklärt. Das kann man auf jeden Fall in unserem Podcast. Und wie gesagt, auch der Talk ist online bei YouTube. Also da solltet ihr euch lieber den anhören, als jetzt meine Kurzzusammenfassung.
Genau.
Das fand ich aber auch nochmal sehr spannend, weil da ging es halt um wirklich so ganz die ganz großen Themen. Ne? Was,
ja,
was ist denn eigentlich das Ego? Was ist denn über, wenn das Ego weg ist? Was passiert da eigentlich? Wir haben da schon oft drüber geredet in allen möglichen Zusammenhängen, auch mit diversen Leuten. Und das ist ja auch, wenn man so will, so die große spirituelle Erfahrung, ne? Weil da dann tatsächlich auch mal klar wird, ich bin nicht ich.
Ja.
Ne? Und so, also das fand ich, hat er sehr schön beschrieben. Er hat auch beschrieben, auch das ist natürlich nicht ungefährlich, wie er das nannte, nicht jeder Computer bootet nach einem Komplett-Crash auch wieder gut hoch.
Ja.
Also jetzt mal als Allegorie auf die eigene Person. Also ich persönlich habe auch sehr lange gebraucht, mich da wieder zu reintegrieren.
Ja.
Und je nachdem, in welcher Intensität diese Erfahrung abläuft, wie sehr sich das Ego auch wehrt, das ist ja das Problem dabei. Das Problem ist ja nicht, wenn das Ego einmal weg ist, ist alles gut. Aber
ja,
diese Phase, bis das Ego dann irgendwann mal aufgibt, ist je nachdem, also ich kann das nur von mir sagen, in meinem Fall, mein Ego ist ja sehr, sehr hartnäckig gewesen.
Ja, es ist so. Also ich erinnere mich an meine letzte DMT-Erfahrung, das war halt auch, da konnte ich halt auch nicht loslassen. Das geht halt auch immer ums dieses Loslassen.
Genau, und je nachdem, welche Substanz man nimmt und wie lange das geht und so, das ist schon, also es ist nichts, was man empfehlen möchte eigentlich. Auf der anderen Seite möchte man es empfehlen, weil es eine unfassbar wichtige Erfahrung ist.
Ja, weil das ist ja, wenn du einmal diesen Moment überschritten hast, wo du dann wirklich sagst, ich lasse jetzt los, jetzt ist mir alles egal, ne?
Genau.
Dann ist es ja eine unheimlich tolle Sache.
Genau, nur ich glaube, das Problem ist tatsächlich, und das hat auch die Frau Meckel ganz gut beschrieben, du musst erstmal lernen, mit diesen Substanzen umzugehen.
Ja,
glaube ich. Ich glaube, das ist der Knackpunkt. Ich würde jetzt mal sagen, dadurch, dass ich jetzt versehentlich damals oder aus Dummheit diese Hochdosis genommen habe, ist mir das da beim ersten Mal passiert.
Ja.
Aber ich war natürlich überhaupt nicht darauf vorbereitet.
Ja.
Und das war deswegen auch wahrscheinlich so schwierig.
Mhm.
Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass, wenn ich nicht so gute, im Nachhinein sehr viel Begleitung gehabt hätte, sehr viel Unterstützung und so, dass ich da schon auch vielleicht auf längere Sicht vielleicht einen Schaden gehabt hätte oder,
ja,
oder vielleicht sogar, also ich habe mich schon eine Weile auch wirklich nicht gut gefühlt danach,
ja,
ne? Also immer mal wieder. Also, weil immer wieder da nochmal Wellen kamen und so, das ist jetzt nicht, müssen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen. Nur, ich glaube, was die Frau Meckel sagte in ihrer Therapie, sie hat das immer so gemacht, dass sie hat die Leute quasi für sich so aufgeteilt in Grundschüler, in Fortgeschrittene und in Hochschulabsolventen.
Okay.
Das heißt, sie hat den Leuten am Anfang natürlich eine kleine Dosis gegeben, damit man erstmal überhaupt klarkommt, was ist passiert jetzt eigentlich mit mir. Ne? Und je nach und nach und nach wurde halt immer höhere Dosis gegeben, sodass für sie war immer wichtig, dass immer noch die Präsenz erhalten blieb des Einzelnen. Ja. Dass ich immer noch wusste, ich bin jetzt hier, ich kann jetzt, also das, dass ich nicht verloren gehe in der Erfahrung, sondern dass ich die Erfahrung immer noch auch als Erfahrung wahrnehmen kann.
Ja.
Und natürlich ist dann auch immer noch die Ich-Auflösung schon auch, denke ich mal, ein Sprung, so, ne? Aber tatsächlich glaube ich auch, das ist ein besserer Weg und das macht ja auch Sinn. Das ist ja wie alles.
Ja.
Ich meine, wenn ich das, keine Ahnung, wenn mir einer sagt, hier, bitteschön, steuer mal bitte dieses Flugzeug nach New York und du hast es noch nie gemacht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du abstürzt, recht groß.
Ja.
Wenn du das aber nach und nach gelernt hast, alles vom Flugsimulator über die kleine Cessna bis hin zum Jumbojet, dann kannst du den auch landen.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann hast du aber auch einen guten Flug gehabt, ne? Warst ganz high. Und bist dann
man kann es dann sogar genießen.
Ne? Man kann es genießen, man kann es aus dem Fenster gucken, man kann sagen, ach guck mal, wie herrlich ist es hier oben in 10.000 Meter genau. Höhe, was ist das denn für ein toller Himmel und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist schon sehr schlau und ich glaube deswegen auch, wenn jetzt auch Leute jetzt hören und sagen, oder meine andere oder andere hat das ja schon oft gehört von uns und viele Leute schreiben uns ja dann auch, oh jetzt habe ich mich bei Olli zum Beispiel angemeldet. Du warst bei Olli, ich kenne Olli, ich halte ihn für einen integren Typen und ich bin auch sicher, dass das so gut läuft, wie es geht. Manchmal denke ich mir aber schon, je nachdem, was die Leute für Erfahrung haben, ist vielleicht ein bisschen viel auf einen Schlag. Ich meine, ich weiß auch, dass Olli da vorsichtig mit umgeht. Der würde den Leuten jetzt ja auch nicht beim ersten Mal so eine also Riesenladung
geben. Nee. Also der dosiert da schon sehr, sehr besonnen.
Richtig, aber trotzdem, das finde ich auch wichtig. Ne? Aber es gibt ja auch andere Leute vielleicht, die nicht so besonnen sind oder vielleicht dann, wenn man selber so ein bisschen keck ist und sagt, ah, Ich-Auflösung klingt aber gut und man besorgt sich irgendwo eine große Menge LSD. Sehr große Vorsicht, würde ich sehr von abraten.
Mhm. Ne?
Also das kann gut gehen, aber es kann auch echt in die Hose gehen, zumindest für eine ganze Weile. Und es muss ja auch nur sein, dass ich irgendwie ein paar Wochen, ein paar Monate nicht richtig funktioniere. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Job habe, den ich deswegen verliere, wenn ich vielleicht irgendwie eine Familie habe, um die ich mich kümmern muss, dann ist das sehr störend. Ne? Also das, wir leben schon immer noch in dieser Realität und diese Realität müssen wir auch noch irgendwie navigieren können.
Ja, ja, ja.
Also das nur mal so als kleine Art Warnhinweis. Ne? Also es ist halt eine Sache, also wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich das so nicht gemacht und würde das jetzt heute anders machen, aber ist halt so gewesen, wie es war.
Mhm.
Und im Nachhinein die beste Erfahrung, die ich jemals hatte, aber auch hart erkämpft und erkauft im Nachhinein dann in dem Fall. Und das zeigt auch wieder genau das, was wir schon vorhin mal sagten, es gibt halt keine Abkürzung. Ne? Entweder macht man die Arbeit vorher oder nachher oder irgendwo, ne? Also und die Arbeit ist nicht weniger anstrengend und so. Ne?
Also. Der Weg ist halt doch der Weg.
Ja, ganz genau.
Ja. Ja, also möchtest du noch was? Hast du noch irgendwas zu erzählen? Oder?
Lass mich kurz gucken. Also was ich noch eigentlich habe ich, glaube ich, alles gesagt. Also
Würdest du wieder hingehen?
Ich würde auf jeden Fall wieder hingehen.
Ja, ich hoffe, dass ich dann da auch nächstes Mal mitkomme.
Findet in zwei Jahren, Ende September, das genaue Datum steht auch schon fest. Ich habe es nicht ganz im Kopf, aber so die entweder letzte oder vorletzte Septemberwochenende 2018.
Mhm.
Ja, wahrscheinlich, ich denke mal, ich meine, bis dahin vergeht noch viel Zeit. Da muss man halt sicherlich auch gucken. Also was man auch noch mal vielleicht sagen sollte bei der Gelegenheit, der Kongress ist halt wirklich sehr günstig. Also ich weiß nicht mehr genau, ich habe, glaube ich, für diese zwei Tage inklusive Essen und alles 110 Euro bezahlt oder was. Also, ne?
Aber nicht mit Hotel, also nicht mit...
Nee, das Hotel muss ich noch extra bezahlen.
Ja, natürlich.
Ja, okay. Aber ich meine, nur, ich sag mal, so ein Kongress, das
stimmt, also das ist günstig. Das ist
echt sehr, also ohne Essen hätte das, glaube ich, weiß ich nicht, 50, 60 Euro gekostet.
Ja.
Das ist ja ein Eintritt, da kriegst du heute nicht mal meine Eintrittskarte für irgendein halbwegs vernünftiges Konzert für oder selbst zwei Leute ins Kino mit Popcorn.
Bist du schon so viel Kohle los. 50,
also es ist wirklich, also von den Organisatoren so gemacht, dass es wirklich, es geht jetzt nicht darum, dass da irgendjemand reich mit wird, ganz im Gegenteil, ich würde mal fast behaupten, draufzahlen tun sie hoffentlich nicht mehr, aber das wird im Endeffekt bei null rausgehen. Sie sind auch sehr offen mit den Zahlen, wenn ich das sehe. Auf der Website kann man das, glaube ich, irgendwo sogar sich angucken.
Ah.
Also es geht ganz klar darum, die Intention ist eine ganz klare Intention, Informationen verbreiten, Menschen verbinden und das für möglichst viele Leute und auch alle Leute offen zu halten. Es soll kein exklusiver Kreis sein, es soll nicht irgendwas für, ich sag mal, Leute mit Geld sein oder so, sondern es soll wirklich für jeden offen sein.
Ja.
Ne? Es ist auch so, dass Leute, die Vorträge halten wollen, können sich da auch bewerben.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ausgewählt wird. Man muss natürlich schon irgendwie eine gewisse Art von Substanz haben. Nein, aber Also da, das gibt's alles auf der Website, all die Informationen und so, aber das ist schon einfach toll. Da sind einfach Menschen dran, die aus Überzeugung das machen,
ja,
und die das auch super professionell machen. Ich war, mhm, auch sehr angetan von dem ganzen Flow. Also ich meine, das ist nicht einfach, sowas zu organisieren.
Nee, ganz bestimmt nicht.
Und das lief alles super smooth. Ich meine, klar gab es hier und da mal, man überzieht natürlich gerne mal und dann verschob sich der Zeitplan mal ein bisschen, aber war ja überhaupt nichts. Also es lief alles richtig gut, ne, ja, richtig rund. Man hatte durch die Mittagspause, die, glaube ich, 2 Stunden lang war, und den ganzen Abend dann auch noch Gelegenheit, ist auch nochmal wichtig zu sagen, mit ganz vielen Leuten sich auszutauschen.
Das ist super,
ja. Super nette Menschen, mhm, getroffen. Vielleicht nochmal so ein Shoutout an den YouTube-Channel Hyperraum. Da habe ich mich auch noch mit dem YouTube, mit dem Channel-User, Menschen, mhm, gut unterhalten. Also es waren einfach tolle Leute da und ich glaube, man ging sehr bereichert und inspiriert raus und ich für mich habe da auch wirklich, was ich anfangs sagte, noch so, ich habe da viel rausgezogen tatsächlich. Jetzt nicht unbedingt an Faktenwissen unbedingt, ich würde jetzt, ja, nicht unbedingt behaupten, da jetzt sehr viel ganz Neues erfahren, weil ich halt auch mich sehr viel mit dem Thema, ja, so intellektuell, ja, ja, beschäftige. Ja. Aber es war halt auch nochmal so dieser Kontakt mit all diesen Leuten, auch nochmal zu sehen, was das mit Menschen macht.
Ja.
Und das war halt einfach eine sehr positive Veranstaltung.
Ja, das ist super. Ja, also wie gesagt, ich versuche nächstes Mal 2018.
Ja, leider erst in 2 Jahren.
Ja, aber dann, das steht bei mir dann ganz oben auf der Liste. Also da möchte ich schon ganz gerne dabei sein. Aber da wird der Streter dann erst. Ein Runder wird es auf keinen Fall.
Nee, da kann er mitkommen.
Ja, die Zeiten sind vorbei.
Ja, ich glaube auch. Ja, nö, ich glaube, das war's für heute.
Oder? Ja, es war ja auch schon wieder eine Menge. Also ja, wir sind schon bei 1,30.
Oh, sind wir doch wieder so lange geworden.
1,34.
Ich hatte gehofft, wir sind kürzer. Naja, aber,
das kannst du vergessen.
Ach, theoretisch hätte man
nicht. Also wenn du einmal anfängst, dann geht das ja.
Halt eine Labertasche.
Du bist eine Labertasche.
Ja, furchtbar.
Aber im positivsten, okay, Sinne.
Anyway, auf jeden Fall nochmal
Hyperraum,
danke.
Hyperraum YouTube, ne? Das steht hier gerade, sehe, genau, ich hier gerade, Hyperraum.
Genau, YouTube. Machen wir auch einen Link zu, weil ja, das, ja, der macht ganz lustige Videos.
Okay.
Also wie gesagt, das... Nochmal vielen Dank auf jeden Fall an Joe Schraube und Gabriele Gorsleben und all die Helfer und, mhm, Vortragenden und Gäste, die mal vielleicht kurz eingesprungen sind, irgendwo zu helfen, an das Team von dem Hotel, die wirklich auch super Arbeit geleistet haben. War ein fantastisches Ding und
ja, vor allen Dingen, das wird ja jetzt, also du hast ja gesagt, du hast auch Kontakte geknüpft zu interessanten Leuten.
Ich denke, also
das wird
schon
noch nachhallen.
Ja, ich glaube, ihr werdet in den nächsten Monaten noch den einen oder anderen Gast
kennenlernen,
hören, der auch auf diesem Kongress, ja, war, wo wir dann nochmal im Detail über alle möglichen Themen sprechen werden.
Super, ich freue mich.
Ich mich auch, super.
Okay.
Und dann sagen wir jetzt mal, Friede sei mit euch.
Alles Gute auch beruflich.
Und tschüss.
Nee, nein.
Was denn?
Friede sei mit euch. Alles Gute auch beruflich. Namaste, so, sagst du dann. Okay. Und dann sag ich und tschüss.
Okay, dann machen wir es nochmal.
Also.
Okay. Also, dann sagen wir jetzt mal wie üblich. Friede sei mit euch.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste.
Und tschüss.